Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter.
Und oh, Mona ist am Tanzen.
I'm so excited.
Ja, geil.
And I just can't hide it.
Sag's dir, es ist so gut, es ist so gut. Ich habe auch gerade noch mal einen Teil von unseren Sprachnachrichten angehört, die wir uns gegenseitig geschickt haben beim She Loves Sparrows lesen. Und wie oft wir da beide sagen, oh mein Gott, es ist so gut, I'm so excited, es ist so gut.
Ich bin so neidisch, dass du die noch mal gehört hast.
Ich bin leider, ich habe nicht alle noch mal gehört, aber lohnt sich. Ich kann es dir nur empfehlen.
Gott, dieses Buch, ey.
Buchclub-Time, people. Shield of Sparrows von Daphne Perry.
Wir sind schon den ganzen Tag richtig aufgeregt, das heute zu machen.
Wir sind eigentlich schon die ganze Woche richtig aufgeregt, das heute zu machen.
Das stimmt.
Ehrlicherweise.
Das stimmt. Der zweite Band ist gestern rausgekommen und wir konnten noch nicht anfangen. Ich finde, das sagt schon einiges, dass ich hier sitze und die ganze Zeit mir auf die Finger hauen muss, dass ich nicht aus dem Regal nehme und anfange. Weil ich das schon tatsächlich länger nicht mehr hatte. Es sind länger schon zweite oder dritte Teile von Reihen erschienen, die ich nicht sofort gelesen habe. Mhm. Auf die ich mich trotzdem gefreut habe, aber nicht so. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so hyped war.
Man muss aber auch dazu sagen, wir haben es gerade erst gelesen, ne? Wir haben jetzt halt auch diese krasse Luxussituation, dass wir das Buch gerade gelesen haben, es beide ultra geil fanden und es kam direkt der nächste Band raus.
Ja, ein Glück.
Ja, ich bin auch super happy, dass wir jetzt direkt weiterlesen konnten. Und ich habe hart Angst vor Band 3 dann.
Oh Gott, ja, dass es so lange dauert, bis der kommt auch.
Ja. Mhm. Ja, ich denke mal ein Jahr wieder, aber trotzdem ist halt ein Jahr.
Auf jeden Fall sprechen wir heute über Daphne Perrys Shield of Sparrows. Hat die Reihe einen Namen?
Ich glaube, die heißt Shield of Sparrows.
Ja, cool. Wie einfallsreich.
Ja, ne?
Das können wir uns doch gut merken. Band 1 der Shield of Sparrows-Reihe.
Lass mich kurz fact-checken, aber ja, die Reihe heißt Shield of Sparrows.
Cool. Und ich habe ja noch nie ein Buch von Daphne Perry gelesen, bevor ich Shield of Sparrows gelesen habe und habe dann danach direkt erstmal drei Viertel der Indigo Rich-Reihe gelesen, weil ich dachte, ich brauche mehr von ihr.
Ich kann es nicht oft genug sagen, Daphne Perry war nicht umsonst meine meistgelesene Autorin letztes Jahr.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe ja auch dieses Jahr, Anfang des Jahres, direkt ihr neues Romance-Buch gelesen, gehört, Bluebird Gold.
Ja.
I'm so excited. Ist wie immer erstmal spoilerfrei. Worum geht's? Können wir das überhaupt sagen? Wir haben es beide sehr blind gelesen. Wir hatten keinen Plan. Und es lohnt sich. Also für alle, die es gerne blind lesen wollen, lest es blind. Macht jetzt sofort aus, geht lesen, kommt wieder.
Ja, wobei wir ja auch, glaube ich, gar nicht so viel sagen wollen dazu. Unsere Hauptprotagonistin heißt Odessa. Mhm. Sie ist unheimlich cool.
Sie ist wirklich sehr cool. Sie ist auch not your typical romantasy girly.
Nee, sie ist weder total unerfahren und devot, noch ist sie total stark und überintelligent. Mhm. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie ist so ganz relativ realistisch, finde ich.
Mhm, ja,
das wie sie sich mega verhält. Gut. Es fällt ihr zum Beispiel eher schwer zu trainieren. Und nur weil sie sehr viel Zeit mit Training verbringt, heißt das noch lange nicht, dass sie super gut im Kämpfen und im Schwertkampf wird.
Ja, Mann, ich finde das so gut einfach.
Sie hat andere Talente, von denen man in dem Buch erfährt. Und im Prinzip ist sie einer Situation ausgesetzt, über die sie sehr wenig Kontrolle hat. Es ändert sich sehr viel in ihrem Leben plötzlich von einem Tag zum nächsten, ohne dass das jemand hat kommen sehen. Mm-mm. Und es beginnt für sie eine große, aufregende Reise.
Das hast du sehr schön, sehr spoilerfrei zusammengefasst.
Diese große Reise ist großartig. Und ich glaube, dass ich schon lange kein Romantasy-Buch gelesen habe, was mich so abgeholt hat.
Ja, same.
Was mich auch nicht losgelassen hat. Also ich habe jetzt ja die letzten beiden Tage, auch um diese Folge vorzubereiten, mich so viel nochmal mit diesem Buch beschäftigt. Und ich habe es fast nochmal gelesen, als ich meine Notizen durchgegangen bin. Und es war großartig.
Ja,
und ich habe
so
jeden Satz, immer wenn ich eine kleine Notiz gelesen habe, die ich mir gemacht habe in dem E-Book, dann habe ich plötzlich die nächsten zwei Seiten auch noch gelesen, mhm, und ich nicht aufhören konnte.
Ich habe sogar noch zusätzliche Sticker gemacht.
Ja, ich auch. Und was es auch wieder schafft, ist dass es mich dazu angeregt hat, wieder mal Theorien aufzustellen. Und ich gar nicht dachte die ganze Zeit schon, oh, es ist ganz klar, wo die Reise hingeht.
Ich fand es sogar erstaunlicherweise so, dass man sehr lange überhaupt gar keinen Plan hatte, wo die Reise hingeht.
Mhm.
Weil die Sachen so undurchschaubar und untypisch waren. Du hast keine Fae, du hast nicht das, was man sonst so aus jedem zweiten Romantasy-Buch kennt. Natürlich hast du manche Themen und so ein ganz paar Tropes, die man halt kennt, aber überhaupt nicht, dass es einem jetzt irgendwie auffällt. Und ich finde auch, die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist einfach so anders, dass man gar nicht so drauf kommt, so, ah, jetzt muss auf jeden Fall das passieren und jetzt muss auf jeden Fall das passieren, sondern ich habe mir so oft gedacht, so, ich habe keine Ahnung, was soll denn jetzt noch passieren? Ich habe keinen Plan, was jetzt noch passiert bis zum Ende und dann kommen ja noch zwei Bücher. Also das fand ich richtig, richtig cool und klar, man überlegt dann so ein bisschen, aber es war, für mich war es so die perfekte Mischung zwischen I'm along for the ride, weil es einfach gar nicht so viel zum drüber nachdenken gibt, weil ich nicht so viel antizipieren kann. Und ich hatte aber trotzdem noch genug Raum quasi, um mir Gedanken zu machen, okay, was könnte hier sein? Hier ist doch irgendwas. Was ist hier eigentlich das Problem so?
Mhm. Und immer wenn man denkt, dass man eine Sache durchschaut hat, dann ist da doch noch ein Twist dahinter oder es ist doch noch nicht das Ganze, was dann passiert. Also es ist irgendwie ja, unheimlich spannend und man hat das Gefühl, dass Daphne Perry das schafft, dass wirklich jeder Satz irgendwo wichtig ist und dass sich in jedem Satz potenziell ein Hinweis verstecken könnte oder Foreshadowing sein könnte und das hat nach langer Zeit mal wieder so viel Spaß gemacht.
Ja.
Ist es sicher, dass es drei Bücher werden?
Ziemlich, ja doch, doch, das habe ich neulich, glaube ich, bei ihr irgendwo gelesen.
Ja.
Wieso meinst du, ob es mehr werden?
Ja, ich wusste nicht, wie viele Bücher es werden.
Ah, ich bin
mir. Du gerade meintest, es kommen ja noch zwei.
Doch, ich habe eigentlich letztens bei ihr, glaube ich, so ein Q&A in der Story gesehen, wo es drum ging.
Cool. Wem würdest du das Buch empfehlen?
Eigentlich, glaube ich, allen, die auch nur annähernd Interesse an Romantasy haben, weil ich finde, es ist so simpel, dass du das auch als Einsteigerbuch lesen kannst. Total. Ich finde, das kann man ohne Probleme jemandem empfehlen, der noch nie Romantasy gelesen hat oder Fantasy. Weil das, die Welt ist total cool, aber nicht überkompliziert, aber nicht langweilig. Gleichzeitig ist sie so anders im Vergleich zu den normalen, also normalen in Anführungszeichen, im Vergleich zu vielen anderen Romantasy-Büchern, die man so kennt, dass es auch Leuten, die schon viel Romantasy-Erfahrung haben, auch für die noch sehr interessant ist, weil es einfach dann doch nochmal anders ist. Deswegen anyone really.
Ja. Ich hatte wirklich in letzter Zeit nicht so Lust, Romantasy zu lesen und bin jetzt gerade wieder total back.
Mhm.
Und das hat dieses Buch geschafft und ich gehe total mit. Kann jeder lesen. Es ist ein Einstiegs-Romantasy-Buch und alte Hasen sollten es auf jeden Fall lesen.
Ja.
Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren zum Kanon gehören wird. Zum Romantasy-Kanon.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Band 1 wäre schon jetzt eins der Top-Romantasy-Bücher, die ich bisher gelesen habe.
Ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, dass ich noch ein Buch kriege dieses Jahr, das das toppen wird.
Meinst du, das war dein Jahreshighlight?
Aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, also jetzt mal gucken auf Band 2, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eventuell mein Jahreshighlight ist.
Ja, das kann total sein. Ich habe, glaube ich, auch tatsächlich noch mit keiner einzigen Person gesprochen, die es gelesen hat, die es nicht total gut fand.
Ich habe noch nicht mit so vielen Leuten drüber geredet, aber ich habe auch noch nie online irgendwas Schlechtes drüber gesehen.
Ja, wirklich. Erwartungen übertroffen.
Mhm, absolut. Absolut. Und es ist in Deutschland, finde ich, noch nicht so bekannt.
Ja, habe ich auch gehört. Weiß ich gar nicht, weil ich habe es ja zum Beispiel jetzt als Rights of the Starling erschienen ist gestern, habe ich gefühlt, wurde nichts anderes gepostet. Aber das ist dann die englische Buchbubble, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja voll die englische Bubble. Und das Deutsche kommt ja leider auch erst im September.
Ja, total schade. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die sonst nicht Englisch liest und auch nicht Englisch hört. Die hört hauptsächlich Hörbücher und die war so gehypt vom ersten Band. Ich habe es ihr empfohlen, sie hat es letzte Woche gehört und sie hört jetzt das Englische und quält sich total, aber meint, sie kann auf gar keinen Fall warten und probiert es jetzt.
Oh, aber voll gut für sie, weil dann kann sie im September einfach das Deutsche nochmal hören und dann hat sie quasi, bis das Dritte rauskommt, noch was zu tun.
Ja. Total, aber ich finde, das ist doch mal eine Dedication, oder?
Ja,
das sagt voll. Doch mal aus, wie gut dieses Buch ist, dass die sagt, nee, ich höre das jetzt auf Englisch, ist mir egal. Ja.
Voll. Das ist eh immer, finde ich, so ein großes Kompliment an die AutorInnen, wenn jemand sagt so, das Deutsch ist noch nicht draußen, okay, dann mache ich jetzt auf Englisch weiter.
Ich warte doch nicht. Wollen wir noch spoilerfrei irgendwas sagen, weil es fällt mir sehr schwer.
Ich habe auch gerade überlegt, ist der Teil, der Moment für diese große Spoilerwarnung ist, glaube ich, gekommen, weil mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr ein, was ich spoilerfrei sagen kann. Ich wollte gerade schon über die Dedication reden, weil du Dedication gesagt hast und dann dachte ich so, nee, darf ich ja noch nicht.
Ja, das heißt, wir krempeln jetzt mal so richtig die Arme hoch, weil ich bin total bereit, mit dir da richtig tief reinzugehen, Mona.
Ja, Mann, let's do it. Also Leute, geht
let's
bitte.
Do it.
Hört, lest She Loves Sparrows, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und kommt gerne wieder. Und bis dahin.
Bye, bye und viel Spaß.
Viel Spaß. So, sind sie weg?
Echt mal, brauchen wir hier gar nicht. Willkommen in unserem kleinen Kreise der Wissenden. Richtig gut. Ich entscheide jetzt nur noch in Leute, die das gelesen haben und nicht gelesen haben. Und auf die es nicht gelesen haben, werde ich jetzt immer so ein bisschen von oben herabschauen.
Oh,
das wissen die ja aber nicht.
Wow,
Tiana. Weil wir sind ja hier
unter den Wissenden.
Wir sind ja jetzt hier unter den Wissenden.
Und die Wissenden haben auch nichts zu erzählen. Was auch immer hier im Club der Wissenden passiert, bleibt im Club der Wissenden.
Genau, ganz genau. Nein, bei den anderen ist es eher so, dass ich versuche, die dann so ganz vorsichtig zu streicheln und zu sagen, hör doch mal auf mich. Lies es doch jetzt mal endlich. Wirklich.
Ah. Ja, kommt.
Tu sofort, was ich sage.
Warum bist du noch nicht fertig? Warum habe ich nicht 27 Sprachnachrichten pro Kapitel bekommen?
Wirklich, das ist eine richtige Enttäuschung.
Die Leute, denen man was empfiehlt und dann kriegt man nicht 100 Nachrichten. Ja, finde ich auch ganz schwierig.
Richtig komische Menschen.
Are we ready for this?
Ich weiß nicht. Sind wir es?
Ich weiß auch nicht.
Werden wir es jemals sein?
Gibt es was Allgemeines noch, was wir sagen wollen?
Wir gucken jetzt mal, wie lange der Bums hier dauert und dann.
Nein, aber weil wir es vorhin so ein bisschen davon hatten, wie anders das ist und so. Ich meine, ich finde es halt schon irgendwie ultra cool, wie anders, und wir haben das beide damals beim Lesen auch schon gesagt, wie anders Odessa ist, ne? Oder schon allein, wie anders das aufgesetzt ist. May, die dafür trainiert wird, hat so Hobbys wie Schwertkampf und so und das ist akzeptabel. Ja. Und aber Odessa mit ihrem Schwimmen und Malen und so, das sind inakzeptable Hobbys.
Ja.
Und sie will ihre Kleider behalten und nicht diese scheiß Hosen anziehen. Das ist so gut.
Sie ist so süß und trotzdem ist sie dabei so cool.
Ja, so cool.
Finde ich, wie sie für sich einsteht und sagt, hey, ich will hier helfen. Ich habe mir selber beigebracht zu pfeifen. Ja, ich kann so mittelmäßig gut, kann ich einen Bogen schießen.
Das ist so geil.
Ich kann hier auch was machen. Das ist so gut.
Oh, auch als sie ihm Nein sagt, das ist so gut.
Ja, das meine ich auch. Wenn sie Nein sagt, sie nimmt da ihren ganzen Mut zusammen und steht da für sich ein. Und das ist nicht das, was man von so vielen, die ich auch liebe, also von so vielen starken FMCs kennt, die wirklich sagen, I take no bullshit, die praktisch die Macht sich holen. Das kann sie ja gar nicht. Sie ist in einer total machtlosen Position und trotzdem schafft sie es irgendwie für sich einzustehen und das ist großartig. Und was ich auch richtig toll finde an ihr, ist, dass sie über das ganze Buch hinweg so viel selber auch hinterfragt, so viel Theorien selber aufstellt. Ja. Ich als Leserin habe die ganze Zeit Ideen und habe Theorien und es ist so toll, dass ich als Leserin nicht über ihr stehe, sondern dass sie diese Ideen auch hat.
Ja, Detektivin Odessa, wie du so schön gesagt hast.
Also ich habe gar nicht mal das Gefühl, dass Daphne Perry mich da irgendwie auf die falsche Fährte führen will mit den Gedanken, die Odessa hat, sondern dass es wirklich realistische Gedanken sind. Wie oft lesen wir denn ein Buch und denken, ja, hat die nicht einmal darüber nachgedacht, dass es so oder so sein könnte? Und sie denkt über diese ganzen Sachen nach. Sie stellt so viele Fragen. Das ist ja auch so ein Ding bei dem Banter zwischen den beiden, dass er ja immer wieder sagt, ja, wie viele Fragen wirst du jetzt heute stellen? Oh, so viele Fragen. Und Es ist so gut.
Dass das einfach ihr Charakterzug ist, dass sie Fragen stellt. Auch ihr Dad, so wenn sie nervös ist, stellt sie Fragen. Die ist so geil, Mann. Die stellt einfach Fragen. Und ja, sie kriegt nicht auf alles eine Antwort. Ich meine, Xavier antwortet ihr ja meistens auch nicht. Und der Guardian kann ja auch nicht immer, oder es können ja auch nicht immer alle Fragen beantworten, wegen Blutschwur und so Zeug. Aber sie fragt halt einfach. Und sie hört einfach nicht auf zu fragen. Und das finde ich so cool. Das hat so Spaß gemacht. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, wie realistisch, ne? Die trainiert und es ist anstrengend und sie ist immer noch nicht gut. Und erst nach Wochen und Monaten, wo sie dann nachts in ihrem Zimmer übt, ist sie ein bisschen besser geworden und so. Und einfach cool. Richtig, richtig gut.
Total. Was mögen wir denn noch, wenn wir da ganz kurz noch so ein bisschen zusammenfassend sprechen? Also Benta habe ich gerade schon angesprochen. Benta ist großartig. Der Slowburn.
Ja, der Slowburn. Oh mein Gott. Der Schreibstil einfach.
Du erinnerst dich an den Moment, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gibt diesen einen Moment in Triao, wo der Angriff kommt von den Tarkins oder Lionwicks, weiß ich doch.
Nee, Tarkins. Ne?
Mhm. Wo und sie die Kinder sie rettet. Dann die Kinder rettet und sie dann irgendwie noch fast gebissen wird und ganz dramatisch. Und dann kommt der an und nimmt ihre Stirn an seine Stirn.
Ein Stirn-an-Stirn-Moment.
Das ist dir so eine Nachricht, ich war so, ja, Stirn an Stirn, als hätten sie sich geküsst oder so. Es war so eine Erleichterung, dass da endlich was passiert.
Das ist so gut, Stirn an Stirn. Und ich habe diese Szene vorhin nochmal gesehen, also selber nochmal im Buch gefunden und ich dachte so, oh mein Gott, Stirn an Stirn.
Und ich glaube, wir sehen das gleich nochmal, wenn wir so durchgehen, aber ich glaube, dass das so bei zwischen 350 und 400 Seiten passiert. Das ist die normale Länge eines Romance-Buches. Mhm. Und wir haben Stirn an Stirn und wir sind so ausgehungert an diesem Punkt, dass wir es einfach nur feiern.
Ja, es ist so, so gut. Ich hatte noch einen Mini-Rant, habe ich noch, bevor wir einsteigen.
Bitte.
Der einzige Rant, den ich habe an diesem Buch, sind die Namen.
Oh ja.
Ich habe das gelesen und ich habe es ja auf Englisch gelesen und ich habe dir eine Nachricht gemacht, weil ich selber 3 Seiten lang nicht gecheckt habe. Dass Banner einfach Banner heißt und nicht Captain of the Guard, sondern General. Da auf einem Pferd lang geritten kommt und in meinem Kopf hatte der einfach, weißt du, so eine lange Fahne, die dann so in den Steigbügel oder was auch immer reinstellen und dann mit dem Banner des Königs da angeritten kommt, ne? Und dieser Name musste 3-mal erwähnt werden, bis ich geschnallt habe, dass das ein Name ist. Und ich habe noch zu dir gesagt, Leute, gebt doch mal richtige Namen. Und dann zieht sich das ja so durch dieses Buch durch. Wir haben eine Krankheit, die Lissa heißt. Und Lissa ist für mich einfach ein Mädchenname, weil ich gerade aber auch ein Buch gehört habe, wo jemand Lissa heißt.
Oh.
Und dann The Big Reveal, The Guardian, sein unfassbar krasser, geheimer, super toller Name, Ransom.
Ich muss sagen, ich fand es ja auch richtig schlimm. Langsam gewöhne ich mich dran.
Ja, man gewöhnt sich dran, aber ist trotzdem noch nicht geil. Ich habe mich auch an Banner gewöhnt, ja. Ich denke auch nicht mehr, der ist eine Flagge. Aber es ist trotzdem nicht super.
Das spricht sehr für dich.
Oh ja, das hat mich ein bisschen fertig gemacht mit den Namen. Aber okay, gut, Rant Ende, es reicht. Also ich war in dem Moment von Ransom, doch noch nicht Rant Ende, in dem Moment von Ransoms Reveal war ich echt so, what the actual fuck. Und dann kommt ja auch noch 3 Seiten später, wo er erklärt, er heißt ja Xavier Ransom Wolf, but he always went by Ransom. Und ich so, why, dude? Just why?
Und das war aber ein sehr schöner Name. Und ich finde auch, wenn das die eine Sache ist, ne, wo du das Bedürfnis hast, einen Rant zu machen, so, dann haben wir echt ein gutes Buch gelesen.
Ja, haben wir.
Ach, toll.
Haben wir.
Wollen wir mal gleich am Anfang einsteigen?
Lass uns am Anfang beginnen.
Das ist auch so ein cooler Einstieg in das Buch, finde ich. Odessa, die da an dieser Klippe steht, kurz mit Banner quatscht und dann ja von der Klippe springt.
Ja.
Als er nicht mehr dabei ist.
Mhm.
Und man irgendwie gleich so eine kleine Ahnung hat, was sie für ein Charakter ist. Sie sagt, sie hat Zeitnot.
Mhm.
Sie muss da jetzt gleich bei diesem super offiziellen Ding sein. Und sie schafft es eigentlich nicht, da jetzt reinzuspringen, an Land zu schwimmen, trocken zu werden, sich noch hübsch zu machen. Und sie hat diese ganzen Gedanken und es ist ihr dann einfach völlig egal. Weil sie sagt, ich muss jetzt springen. Ich brauche das jetzt. Und sie weiß ja nicht, was danach mit ihr passiert.
Ja.
Ja, sie weiß ja gar nicht, dass das der letzte Akt in Freiheit ist, den sie irgendwie selbst entscheiden darf erstmal. Mhm. Und springt da runter und ich dachte, ja, cool.
Und ich dachte direkt, sie ist ein Shifter und kann jetzt fliegen.
Ja, das passiert auch, wenn man ganz blind in ein Buch reingeht.
Ja, du, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich nicht doch vielleicht ein bisschen recht habe.
Ja, ganz ehrlich. Sagt sie da nicht auch, es fühlt sich an wie Fliegen?
Ja, genau. Sie benutzt nämlich dieses Wort Fliegen. Und ich hatte kurz davor ehrlicherweise ein Shifter-Buch gelesen. Von dem her war ich ein bisschen beeinflusst.
Ah, ja, cool.
Aber
stimmt.
Das Buch heißt Shield of Sparrows. Ich wusste nicht, warum das Shield of Sparrows heißt. Sie benutzt diese Fliegensprache. In meinem Kopf war diese Klippe ultra hoch. Also der Guardian hat sie gesehen.
Ja.
Und erzählt nachher auch was davon, dass sie ein Vogel ist. Also hey, maybe I'm even right mit meiner crazy First-Page-Theorie.
Ja, voll, oder? Du hast da erste Seite schon das ganze Rätsel gelöst, was wir uns anstellen. Was ist da los, wenn man jetzt auch aufs Ende schaut?
Ja.
Und das ist ja auch mit dem Ende im Kopf, im ganzen Buch diese Vogelanspielungen zu finden.
Wild.
Wer da wo fliegt, wer da wo Flügel kriegt. Wer da vogelähnlich guckt oder den Kopf hält, ist schon auffällig. Gehen wir gleich durch.
Mhm.
Ja. Was ich mega spannend finde, was ja auch ganz am Anfang gleich besprochen wird, ist diese Crux Migration.
Ja.
Also diese riesige Bedrohung der Crux, dieser riesengroßen Vögel, die so über denen schwebt und bald naht.
Mhm. Und man nicht genau weiß, wann. Da gibt es nur so ein paar Vorhersagen, so ein bisschen wie das Wetter werden die vorhergesagt.
Genau. Und was mich auch so ein bisschen, was die Handlung angeht, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob wir in dem Buch noch so einen Vogel sehen werden.
Mhm. Ja.
Das kannst du dir ja eigentlich vorstellen, als würden da jetzt so hunderte Tornados übers Land fegen. Der Himmel wird über 2 Monate schwarz. Die Leute müssen sich über 2 Monate verstecken. Und ich dachte mir die ganze Zeit, egal was da jetzt passiert, egal was da für Intrigen passieren, egal was da für politische Sachen abgehen, das wird ja alles stoppen.
Mhm.
Da bin ich richtig gespannt, wie es da im nächsten Band weitergeht mit den Crux. Was wir da jetzt überhaupt für Abenteuer noch außerhalb von irgendwelchen Tunneln und so erleben können.
Wobei ich mich tatsächlich, jetzt springen wir ein bisschen direkt ans Ende, aber mit dem, wie das Ende jetzt war, war ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich schon der Vorbote der Crux Migration ist oder ob wir doch noch bis in 3 Monaten oder wann sie das vorher gesagt haben, Zeit haben und das jetzt eigentlich nur so ein Off-Ding war, weil es ja auch nicht, alles nicht so ganz koscher ist da gerade am Ende.
Weil ja Caitlin noch sagt, alle getöteten Crux waren einfach getötete Vögel.
Ja.
Und nicht rothaarige Frauen.
Ja.
Was ich spannend finde, ist, dass er ihr ja später erzählt, dass er sie hat springen sehen und dass er direkt gesehen hat, dass ihre Haare eigentlich rot sind. Und ich frage mich, ob das nicht doch was mit seiner Entscheidung zu tun hat, dass sie jetzt die Braut wird. Weil es ein paar Momente im Buch gibt, wo ich mich frage, ob wir Ransom 100% trauen können. Weißt du?
Tell me more.
Er hat da schon gesehen, dass sie rothaarig ist. Das ist das, was wir versuchen zu verstecken.
Ja.
Und ich hinterfrage die ganze Zeit, ob das wirklich, ob ihre Stiefmutter das wirklich macht, weil sie sie so sehr an ihre Mutter erinnert.
Nein, das glaube ich nicht.
Die muss versteckt werden. Vielleicht schützen die sie auch, vielleicht schützen die sich selber damit. Aber dass sie ihr so sehr auch ans Herz legt, dass sie, wenn sie dann nach Tura geht, dass sie dort ihre Haare weiterfärben muss. Das heißt, diese Information hatte er schon. Dann gibt es den Moment, wo er betrunken dasteht und sie Bird nennt. Sie fragt, warum nennst du mich immer Sparrow? Und er sagt, because you're a bird.
Mhm.
Als der König kommt, Ramsay, und sie dann sieht und sagt, hey, du bist der Sparrow, da sagt er, kein Wunder, dass du die Aufmerksamkeit meines Sohnes auf dich gezogen hast mit deinen Haaren.
Mhm.
Und ich denke so, was haben denn jetzt schon wieder ihre Haare damit zu tun, weißt du?
Ja.
Und dass er ja auch den Vostern so komplett vertraut.
Mhm.
Das sind ein paar Sachen, wo ich denke, vielleicht weiß er mehr. Und der ist ja, wir wissen ja auch, dass er ganz viel nicht sagen darf, weil er etliche Blutschwüre geleistet hat. Und vielleicht, gehen wir schon ganz tief in die Theoriekiste, aber vielleicht hatte er ja Pläne und hatte nicht vor, sich in sie zu verlieben. Ja, also ich würde ihm nicht absprechen, dass er sich jetzt in sie verliebt hat und auf ihrer Seite ist, aber...
Also dieses Ganze, da ist auf jeden Fall was mit ihrer Blutlinie und ihre Familie und ihre Stiefmutter versucht, ihre Herkunft zu verstecken. Das glaube ich auf jeden Fall auch, definitiv. Und ich glaube auch, dass er dazu mehr weiß, als er uns sagt.
Andererseits denke ich mir, wieso haben es die Voster dann nicht gecheckt, wenn es so offensichtlich ist? Weil der, zumindest der High Priest, es ist ja immer noch fraglich, ob der Brother Dime, der Emissary von ihrem Vater ist, das wirklich nicht weiß oder es nur versucht hat, geheim zu halten. Aber der High Priest wusste es ja offensichtlich nicht, bis er sie angefasst hat. Von dem her finde ich es dann wieder ein bisschen komisch. Warum soll es Ransom quasi wissen und die Voster nicht, wenn er denen doch so dolle vertraut? Ich frage mich, während dem Lesen war ich auch sehr lange davon überzeugt, dass die vorgehabt haben, sie mitzunehmen. Und das haben sie ja auch. Also sie sind ja auch dahin gegangen. Sie mussten ja eine Alternative für May finden. Das war ja ihre Idee, bevor er sie gefunden hat. Und dann war aber ja seine Erklärung, dass er sie hat springen sehen und quasi sich selbst in ihr gesehen hat und sie quasi befreien wollte dadurch. Und
was eine super schöne Erklärung ist.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, es muss aber ja, also both can be true, right? Er kann das ja so gefühlt haben und trotzdem wissen, wer sie eventuell ist und sie vielleicht auch beschützen wollen. Beziehungsweise vielleicht war das auch am Anfang, dass er sie ihrem Vater wegnehmen wollte, weil er Bedenken hat, dass, ich weiß ja, wir wissen ja nicht genau, was Sache ist bei ihr, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sie quasi aus, wie auch immer ihr Königreich heißt, von ihrem Vater, danke, aus Quentis rausholen wollte, um dadurch ihren Vater zu schwächen. Weil vielleicht ihr Vater mit ihr irgendwas vorhatte, wovon sie ja mal wieder nichts weiß. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass alles irgendwie stimmt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, voll. Ich weiß genau, was du meinst.
Also, back to the beginning.
Back to the beginning. The Bright Prize. The Sparrow. The Shield of Sparrows. Die gute Odessa kommt da in den Thronraum, steht da in ihrem grauen Kleid, total unscheinbar, im Hintergrund. Niemand sieht sie. Und plötzlich sagen die, ey, du.
You're the one.
Du bist jetzt geheiratet.
Alle flippen aus.
Irgendwelche durch Blutmagie besiegelten alten Gesetze kommen daraus. The Chain of Sevens. Oder Seven. Und tja, anstatt dass ihre Familie da total ausrastet. Also ja, sie rasten aus, weil sie ja unbedingt May einschleusen wollen.
Ich wollte gerade sagen, sie rasten nicht aus, weil sie um sie kämpfen, sondern weil das ihre eigenen Pläne über den Haufen wirft.
Genau. Muss sie da jetzt die ganze Nacht durchmachen und irgendwelche Sachen lernen.
Und Margot und May sind ja sauer auf Odessa. Und ich denke mir so, make it make sense. Ach, Margot finde ich ja auch interessant. Die ist ja auch so ein ganz, ganz interessanter Charakter, weil wir haben nicht so dieses klassische böse Stiefmutter-Ding. Sie kümmert sich ja schon um sie. Sie versucht sie ja auch mit diesen Haarefärben zu verstecken und versucht ihr dann noch the talk aufs Auge zu drücken.
Ja, oh Gott, ja, oh Gott, ja. Ja, es gibt Erwartungen an dich in der Ehe.
Powerful men tend to have tastes. Und Odessa so, Gott, erzähl mir bitte nichts von deinem Sexleben mit meinem Vater.
Gott, ja. Wir wissen ja nicht, es ist ja nur unsere Theorie, ob sie versucht, sie zu verstecken.
Ja, aber ganz ehrlich, was für einen Grund hätte sie sonst, ihre Haare zu färben? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das nur ist, damit niemand neidisch auf ihre andere Tochter ist. Also, hä?
Das glaube ich auch nicht. Neidisch auf ihre andere Tochter? Nein, es wird ja gesagt, dass sie denkt, dass sie so sehr an ihre Mutter erinnert und ihr Vater ihre Mutter ja wirklich geliebt hat und sie ja im Prinzip nur so ein Consolation Prize irgendwie ist, ne? Das ist praktisch die Begründung, das glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, wir wissen es halt nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie viel die da weiß und wie viel die vielleicht ihre Händchen da im Spiel hat.
Ja, voll.
Es kann ja auch sein, dass sie auch gegen den König arbeitet.
Meinst du, Margot arbeitet gegen Odessas Vater?
Könnte sein, sie war die Handmaid ihrer Mutter. Wir wissen immer noch nicht, was mit Odessas Mutter passiert ist, die ist gestorben. Es gab dieses Buch von Samuel Hayes, dass er ihren Mord in Auftrag gegeben hat. Das sind alles Gerüchte, die er aufgeschnappt hat und aufgeschrieben hat, aber an Gerüchten ist ja manchmal auch ein bisschen Wahrheit dran. Wenn sie ihre Handmaid war, vielleicht war sie auch ihre Freundin und vielleicht waren die sich sehr nah. Vielleicht hatten die beide die Beziehung, die sie sich zu ihren beiden, Brielle und Jocelyn, wünscht.
Meinst du, wenn da noch mehr dahinter steckt, dass Odessas Mutter die Margot drum gebeten hat, den König zu heiraten, um ihn unter Kontrolle zu behalten?
Vielleicht. Hat sie ihn dann aktiv versucht zu verführen.
Maybe.
Um an seiner Seite zu landen, um Odessa zu beschützen.
Und dann ihre eigene Tochter so zu positionieren, dass sie quasi wichtig ist. I don't know. Glaubst du denn, ihre Mutter ist überhaupt tot?
Gute Frage. Da wissen wir nicht so viel drüber, ne?
Nee. Und dann ist ja auch die Frage, oder ist die jetzt ganz zum Schluss gestorben? Also war der Crux quasi ihre Mutter?
Das glaube ich nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, weil das ganz, ach, wenn der da jetzt so nebenbei, ohne dass wir auch so aktiv dabei waren, ihre Mutter umgebracht hat, wäre das irgendwie komisch.
Ja gut, das kann ja später nochmal erzählt werden.
Ja.
Beim ersten Mal lesen war es ja auch so, dann sieht man ganz zum Schluss, Frau mit roten Haaren ist die Crux und die einzige, die wir wissen, ist Odessa, die rote Haare hat. Also Fragezeichen, ist es ihre Mutter oder nicht? Jetzt habe ich aber vorhin nochmal diese Stelle gelesen. Kurz bevor diese Crux da nach Elder kommt, kommen ja Banner und Ramsay mit dem Voster von ihrem Vater. Und dann gibt es diesen ganzen Standoff mit Luella und wo sie dann das Schwert an Ramsays Kehle hält und ihm quasi in die Eier näht und so. Und dann hat der Ramsay sie gerade an den Haaren und schubst sie dann so zum Brother Dime und meint so, hier, du wolltest sie doch haben. Und dann fasst der Brother Dime sie an und sie schreit, weil ihr das wieder so weh tut. Und dann geht ihr Schrei über in den Schrei von dem Crux. Und ich dachte dann mit dem Wissen, dass das diese rothaarige Frau nachher ist, so crazy, in dem Moment, in dem ihr Schmerzen zugefügt werden, kommt diese Crux und greift da alle an.
Es ist alles so crazy. Und ich glaube, dass man mit jedem Reread immer noch mehr Hinweise und Theorien aufstellen wird. Das ist so krass.
Ja, auch, dass die Crux direkt She-Pronouns hat. Die wird die ganze Zeit als sie bezeichnet. Da war ich schon beim Lesen so, hä? How? Why? How do you know? What do you mean? Wild auf jeden Fall. Also wir wissen nicht so ganz genau, was mit ihrer Mom los ist. Ich weiß noch, dass du am Anfang mal eine Theorie hattest, dass der Guardian und Xavier sie quasi holen, weil ihre Mutter irgendwo ist und sie den Auftrag haben, sie zu ihrer Mutter zu holen und so.
Genau, das dachte ich auch wegen der roten Haare, weil wir schon wussten, dass ihre Mutter die roten Haare hat und sie da steht mit ihren offensichtlich gefärbten, keine Ahnung, und die dann sie sehen, als hätten sie sie gesucht. Das war meine Idee dahinter, dass sie sagen, okay, das ist ja die Tochter, die andere ist von Margaret und dem König. Dann denken wir uns jetzt hier mal was aus und nehmen sie mit. Im Auftrag der Mutter war meine erste Theorie, genau. Also wir sind dann da und dann kommt es ja zu dieser Hochzeit. Und ich weiß noch, wie absurd ich das fand. Für mich war ja die ganze Zeit klar, dass sie den Guardian geheiratet hat. Ich habe das ja keine Sekunde hinterfragt. Dann hatte ich dir ein paar Nachrichten damit geschickt und das war für mich so ein Matter of Fact. Und dann habe ich dir irgendwann, du hattest das Buch noch nicht angefangen, irgendwann geschickt, hör mal erstmal nicht mal meine Nachrichten, weil ich habe dann schon 100 Seiten weiter, 200 Seiten, 300 Seiten und es kam mir keine Auflösung. Ich hielt weiter an meiner Theorie fest, aber dachte so, nee, wenn das jetzt Quatsch ist, dann hat Mona das auch die ganze Zeit im Kopf, so wie ich. Und ich habe ihr da irgendeine Theorie eingepflanzt und das will ich gar nicht. Und dann schickst mir deine Nachricht und sagst, ja, also die hat ja 100 pro den Guardian geheiratet. Ja, weil die sich ja nicht selber vor allen in die Hände schneiden. Die haben dieses Weil mit dem Blut in der Hand. Der Guardian spricht das Ehegelübde. Und dann war ich so, okay, du kannst alle meine Nachrichten hören.
Das war so gut. Ich fand das so lustig. Ich habe dir die Nachricht geschickt und so, ha, okay, also du kannst alle meine Nachrichten hören. Ich so, alles klar, wir haben mal wieder das Gleiche gedacht. Lieb's.
Ja, und das war so, dass ich ja dann irgendwie dachte, okay, ist doch relativ durchschaubar hier alles. Das hat mich aber auch die ganze Zeit begleitet und ich wollte dann wissen, was ist hier los. Und als dann irgendwann die Auflösung kommt, dachte ich, ja, okay, aber wenn das jetzt doch rausgekommen ist nach 600 Seiten, was passiert dann jetzt noch? Ja?
Ja. Also ich war ja da auch sofort mit auf dem Train. Ich bin zwischendrin, habe ich mal so einen Fuß wieder rausgehalten, weil es gab da zwischenzeitlich diese Sequenz, wo sie in der Baumstadt sind und Xavier sie besser kennenlernt, wo die jeden Tag einen Spaziergang machen und sie sich unterhalten und ein bisschen näher kommen, wo er sich richtig Mühe gibt, wo man auch Effi kennt, wo er sagt, ja, du darfst Effi kennenlernen. Also vor allem dem Teil, da habe ich das so ein bisschen angezweifelt, weil ich dachte, boah, krass, was, wenn die jetzt doch mit Xavier verheiratet ist, aber den Guardian liebt, das wäre ja ultra krasses Drama, ne? So emotional investment-mäßig dachte ich dann kurz, dass das dann noch krasser ist, wenn die sich eigentlich lieben und sie und Xavier aber beide quasi nicht und aber müssen und so. Deswegen dachte ich kurz, oh oh, maybe ist es doch so, aber war ja dann doch nicht so.
Nee, was glaubst du, warum er das gemacht hat?
Xavier? Mhm. Ich glaube, dass das eventuell sogar von Ransom so gewollt war, weil es ihr zu dem Zeitpunkt nicht so gut ging. Mhm. Also weil sie sich ja immer wieder so weggestoßen gefühlt hat und so.
Ich habe vielleicht überlegt, dass sie vielleicht auch Xavier da leid tat, dass er ja schon so lange jemanden verkörpert, der ja nicht ist in Wirklichkeit und sie da drin gefangen ist in der Situation, die sie sich nicht ausgesucht hat. Und er vielleicht dachte, ja, ich kann aber hier ihr vielleicht so ein Freund sein oder ich kann ein Stück weit Evie mit ihr teilen, dass sie sich nicht so einsam fühlt, weil sie ja hier total ausgetrickst wird. Vielleicht dachte er sich auch, sie ist Teil so einer Scharade und weiß das gar nicht. Das war dann so meine Idee, dass er das jetzt macht, um ihr so ein Begleiter zu sein, weil er ja auch nur so eine Schachfigur ist.
Ja, maybe. Hast ja auch voll die Parallelen mit Effie, ne? Weil sie sagt ja, als sie das selber rausfindet, was eigentlich diese ganze Situation mit Effie ist.
Ah ja, wir meinen die gleiche. Ich sag Evie, du sagst Effie.
Ja, Evie.
Nur, dass wir das einmal klarstellen. Du kannst ruhig Effie sagen. Ich will nur, dass man nicht denkt, dass es verschiedene
Personen sind. Wahrscheinlich heißt die eigentlich Evie. Man merkt, wir haben nicht das
Evangeline.
Hörbuch gehört.
Ja. Ich dachte mir etwa an Evangeline.
Ja, kannst du dann theoretisch auch beides machen. Ich glaube, viele Leute sagen dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei mir ist das immer Effie, weil das ist quasi wie Evangeline, nur kurz. Aber Evie macht auch Sinn. Anyhow. Und deshalb macht sich ja voll viel Gedanken zu ihr und denkt immer so, boah, das arme Mädel, ne? Die darf ja nicht mal, die muss ja voll aufpassen, dass sie nicht Papa sagt. Die muss geheim halten, dass sie eine Prinzessin ist. Und die weiß ja noch nicht mal, dass Odessa und Xavier verheiratet sind. Also sind sie ja nicht, aber... Und sie weiß ja, nachher weiß man ja dann auch, dass sie nicht weiß, dass Ransom eigentlich ihr Bruder ist. Und dass Luella ihre Mutter war. Die wusste nicht mal, dass die ihre Mutter war, bevor sie stirbt. Also da so die Parallelen. Vielleicht ist es auch das, dass er Xavier deswegen ihr da so ein bisschen das die Tür aufmacht.
Ja, weil die Found Family hat schon Potenzial.
Mhm.
Dass wir da ein paar Charaktere vielleicht noch besser kennenlernen. Das wäre das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt. Andere Charaktere auf einer tieferen Ebene kennenlernen.
Ja, du hast bisher nur Tilia, ne? Kathleen so ein bisschen. Genau. Aber alles nur so zweckgebunden. Tilia zum Kämpfen, Kathleen für die Bücher.
Wobei Evie und Faze auch eine gute Kombi sind. Den kennen wir, glaube ich, auch nur 200 Seiten lang. Er ist mir doch schon sehr ans Herz gewachsen.
Ja, mir auch.
Nochmal zurück. Hochzeit ist vorbei. Sie wurde von ihrem Vater instruiert.
Was ist denn ihr Auftrag jetzt? Was muss sie machen? May weiß über alles Bescheid, sie weiß gar nichts, aber sie hat trotzdem einen Auftrag.
Genau, ihr Auftrag ist, sie muss den Weg nach Alessaria finden, die Hauptstadt in Tura, wo keiner weiß, wo die ist, weil sich dort Antworten befinden, die die Crux Migration verhindern können oder den Menschen helfen können, gegen die Crux zu kämpfen. Sie weiß keine Details, das sind die einzigen Infos, die ihr Vater ihr gibt. Das ist ja nicht schon eine Riesenaufgabe. Nein, finde außerdem alles über den Guardian raus und bring ihn um.
Wenn du kannst.
Ja.
Das ist alles gar kein Problem. Das ist das Schlechteste bei aller Zeiten, aber egal.
Wir haben deinen Messer- und Schwertunterricht abgebrochen, weil du so schlecht warst und der Lehrer nicht bereit war, dich weiter zu trainieren. Aber bring doch bitte diesen übermächtigen Guardian um, der so stark ist wie 10 Menschen. Und wenn du diese ganzen Antworten findest, dann finde ich raus, wie man Blutschwur bricht. Und dann hole ich dich zurück.
Ja, aber nur dann.
Und sie sagt, okay, wir haben jetzt die ganze Nacht, habe ich jetzt hier Zeit, Informationen von dir zu bekommen. Und dann, let's go. Das arme Mädchen.
Ja, wirklich. Und dann auch so Sachen, ne? Selbst bei der Verabschiedung am nächsten Tag sagt ihre Schwester noch, fragt sie nochmal die May so, weißt du, was er vorhat? Ja, natürlich. Ja, okay, danke für die Info.
Ja. Das ist ganz schlimm und das ist kein Wunder, dass sie im Laufe der Reise auf die Seite der Tura gezogen wird, wenn sie dort zum ersten Mal Aufmerksamkeit bekommt, zum ersten Mal Zuneigung bekommt, zum ersten Mal Menschen hat, die ihr richtig am Herzen liegen. Na sorry, aber da das Schicksal nicht deine Tochter, die du jahrelang abgelehnt hast und in den Hintergrund gestellt hast, dahin und erwartest Loyalität.
Ja,
voll. Und dann nimmt sie da ihre beiden Mates mit. Brielle und Jocelyn.
Die haben ja so leid getan, ey.
Ja, möchte gern mit ihnen befreundet sein.
Hat nur so semi-gut funktioniert.
Und ich muss so lachen, weil da hast du ja das richtig krass durchschaut mit Banner, der an der Klippe steht und winkt. Weil du hast mir eine Nachricht geschickt und meint, hä, das ist mega komisch, dass der da jetzt steht und winkt. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, ja. So wie der in Beziehung beschrieben war, dass er der Einzige ist, der sich da jetzt wirklich verabschiedet. Und dann kommt raus, hat er auch nicht.
He didn't. Aber hat ihr einen Spot dafür benutzt, wo ich auch dachte so, excuse me.
In your face.
Ja, vor allem nachher, sie sagt einmal, ich glaube, das war auch da ganz am Anfang, wo ihre Stiefmutter diese Sexfrage stellt quasi, wo es darum geht, ob sie mal mit Benna hatte und wo sie noch gemeint hat, ah nee, sie hat sich das mal, sie war sich nicht sicher, ob er mal will, aber hat nie Anstalten gemacht. Und sie hat von Brielle erfahren, dass er eine Geliebte in der Stadt hat.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen, dass Brielle ihr das erzählt hat. Diese kleine Schlange, ey.
Und nachher sagt die Brielle über sich selber, als sie gefragt wird, ob sie mal verliebt war, so, ja, but he broke my heart, but I will always love him.
Ja. Auch tragisch. Ich meine, eigentlich kann die einem auch total leid tun, dass die in diesen Mann verliebt, der dann diese blöde Königstochter da heiraten muss.
Der muss die gar nicht heiraten, der will die heiraten, weil er Status und Macht haben will.
Ah, okay.
So wird es zumindest immer ein bisschen dargestellt, so habe ich es auf jeden Fall gelesen.
Na, dann ist es doch nett, dass er sich nochmal umentscheidet und sagt, ich hole meine Verlobte zurück. Banner, ey.
Glaubst du eigentlich, weil wir gerade bei dem Vogel sind, dass der wusste, was sein Bruder wirklich da gemacht hat?
Oh, das ist eine Frage, die ich mich tatsächlich auch sehr viel stelle, die ich mir stelle. Ich glaube nicht, wenn er wüsste, dass sein Bruder das gemacht hat, dann hätte er, glaube ich, auch mit Konsequenzen für ihn gerechnet.
Ja.
Dann würde er ihn nicht als so einen absoluten kalten Mörder darstellen, weil das klar ist, dass man, wenn man solche Dinge macht, bestraft wird. Das war so mein Gedanke, dass man dann nicht andere noch gegen den aufhetzt, sondern dass er das dann vielleicht auch ganz klein gehalten hätte, dass diese Informationen nicht ans Licht kommen über seinen Bruder. Wäre jetzt meine Theorie.
Oder er hat es durch die Geschichte, die er erzählt hat, klein gehalten. Und den ganzen Blame dadurch auf den Guardian umgelenkt.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass es seine Taktik war, damit umzugehen.
Ja, weil seine Mutter hat sich ja auch deswegen dann umgebracht, glaube ich, irgendwann, wenn ich das richtig noch weiß. Und vielleicht hat er das auch, die Lügen quasi erfunden, um auch seiner Mutter den Schmerz zu ersparen, herauszufinden, was ihr Sohn eigentlich wirklich gemacht hat.
Das kann auch sein. Bin ich sehr gespannt, was wir da noch auskriegen. Na, müssen wir nochmal zurückkommen, später.
Wir schweifen ab, mal wieder.
Also sie ist dann auf diesem Schiff mit der lieben Jocelyn, liebe Brielle. Muss ich im Nachhinein, finde ich es ja ein bisschen lustig, dass die beide so seekrank waren.
Ja, am Anfang muss sie sich ja die ganze Zeit um die zwei kümmern und dann nachher im Zelt pennt einfach Brielle noch auf ihrem Bett ein und so Zeug.
Also ich muss auch sagen, dass die wirklich auch wirklich schlechte Mates waren.
Ja, da schon.
Aber da taten mir die mir noch richtig leid, weil ich auch mega seekrank bin. Und mir beim Lesen schon richtig schlecht wurde, wie beschrieben wurde, wie seekrank die sind. Und ich dachte, oh Gott, ich kann das kaum aushalten. Ich kann meinem Kind nicht beim Schaukeln zugucken. Weißt du?
Oh je.
Und jetzt im Nachhinein denke ich, tja, Snitches verdient.
Ja. Also wir sind jetzt auf dem Schiff. Xavier und Ransom wechseln die ganze Zeit die Schiffe. Sie beobachtet ja einmal, wie Ransom einfach ins Wasser hüpft und darüber schwimmt.
Ja, schnell
dachte
mal.
Ich ja kurz, der ist ein Shifter.
Ja.
Weil ich kurz vorher Shifterbuch gelesen.
Was hast du gedacht, er wird? Ein Fisch?
Ja, sowas.
So ein Marrow Eel?
Ich dachte, der kann einfach sein, was er will. Oh mein Gott, die heißen Marrow Eel.
What is happening?
Makes so much more sense.
What is happening, Mona?
Bei mir hießen die immer Marrow Wheel, deswegen habe ich die aus Versehen immer mit H geschrieben.
Geil.
Ja, gut, das kommt davon, wenn man nicht das Hörbuch hört. Und die sahen bei mir immer aus wie diese Amazonas-Delfine, weißt du? Aber so sehen die gar nicht aus.
Was? Nein, ich habe die halt so lange schlangenartige Viecher gesehen.
Makes sense.
Ja, geil. Marrow Eels.
Good talk.
Also Odessa stellt sich ein bisschen dumm an und fällt ins Wasser.
Ja.
Und es geht natürlich alles gut, sie wird gerettet, auch wenn der Guardian nicht ins Wasser springt, was sie danach sehr kritisiert.
Ja, nicht nur das, der benutzt sie einfach als fucking Bait.
Ja.
Der lässt sie da hängen. Warte, nee, lass sie noch hängen. Noch nicht. Jetzt könnte er sie rausziehen.
Richtig gut, oder? Und sie sagt dann, ey, warum bist du nicht ins Wasser gesprungen? Wäre das nicht besser gegangen? Und er sagt dann, shall I consult you first next time you're nearly devoured by a marrow eel to make sure in which way you are spared?
Das ist so gut.
Und sie dann so, sorry.
Sorry.
Thank you for saving my life.
Aber dann kommt diese richtig gute Szene, wo sie für sich einsteht und sie ihm fucking Nein sagt. Ich finde das so gut. Er ist ja ultra aggro und meint, if I tell you to run, you run. If I tell you to hide, you hide. Mhm. If I tell you to hop on one foot and pat your hair, then you fucking hop. Do we have an understanding? Und sie so, no.
Ja, ich habe das so gelesen, habe voll den Ick gekriegt und dachte, oh mein Gott, was ist denn das für ein ekelhafter Typ?
Ja.
Und dann sagt sie, nee. Aber seine Reaktion ist dann auch ganz cool.
Ja, er so, what did you say? Sie so, nein. I will listen when it's a matter of safety for myself, for other people. I will do my best to stay the fuck out of the way, but I will not bend to your every whim. I will not humiliate myself because you deem me insignificant. If you wanted me to stay quiet, then you should have let that marrow eel kill me. I am not one of your warriors to lead. I am not your wife to command. So no, we do not have an understanding. Und dann sagt sie noch, thank you for saving my life.
Ja, und er ist, glaube ich, so ein bisschen zufrieden.
Ja, ich finde es so gut. Und sie macht es ja noch mehrfach.
Mhm.
Und diese Szene, wo sie das erste Mal macht, ich habe das so gefeiert. Ich fand das so geil.
Ja, das war super. Gut. Auf dem Schiff, dann ist der Mary Eel, den ziehen die ja aufs Schiff, den Toten.
Mhm.
Die sagen ja auch, die brauchen die Schuppen und dass sie das noch verwerten. Und dann sieht sie zum ersten Mal, dass der grünes Blut hat. Und sie so, is it male? Is it bla? Stellt tausend Fragen. Und er sagt, ja, it's male.
Mhm. Aber die restlichen 100 Fragen beantwortet er nicht.
Nee, sagt nur, it's male. Grünes Blut, auffällig. Da sagt er danach zum ersten Mal zu ihr, not all monsters are born from the gods, my queen. Some of us were made.
Us.
Us. Na, ist die Frage. Who made him?
Ja. Und das fragt sie ja auch. So gut einfach. So gut. Ich bin so begeistert von Odessa einfach.
Genau, die dann kurz danach mit Xavier spricht.
Ja, Xavier spricht sogar.
Ja, der doch sprechen kann.
Surprise.
Da habe ich mich richtig lange gefragt, was das hier ist. Vor wem er jetzt spricht, vor wem er nicht spricht. Er würde ja niemals vor Brielle und Jocelyn sprechen. Es war so, okay, let's see. Und ich hatte ja auch nicht nur die Theorie, dass sie den Guardian geheiratet hat, sondern meine Theorie war ja auch, dass er eigentlich der Prinz ist und Xavier nicht. Und da war ich auch von einer anderen Reihe beeinflusst, die ich gelesen habe, glaube ich.
Ah. Aber das war ja bei uns beiden gleich so. Also ich war auch, warum hätte sie den Guardian heiraten sollen, wenn er nicht der Prinz ist? Ich habe ja voll oft gesagt, ist das eine Padme-Situation?
Ja, voll. Oder ist es sein Bruder?
Ja, stimmt. Einmal dachte ich noch kurz, angelehnt an eine andere Reihe, dass die quasi Brüder vielleicht sind und der eine wird ausgebildet als Kronprinz und der andere wird ausgebildet als hier General, High General und so.
Mhm. So also ein bisschen ähnlich ist es ja auch so.
Ja, es ist, glaube ich, mehr so die Padme-Situation, aber ja.
Und was auch von Anfang an irgendwie klar ist, sie fragt ja den Guardian, what's your name? Sie fragt ja einfach alles. Und es gibt ganz viele Fragen, wo sie selber sagt, ich werde wahrscheinlich keine Antwort bekommen, aber ich frage das jetzt, weil dann habe ich es wenigstens gefragt.
Mhm.
Dann sagt er, you might earn my name one day, but make no mistake, Cross. I will never trust you. Und ich frage mich so, Ransom, wirklich nicht? Und sie ist aber so, ja, I was no spy. Dass die von Anfang an ja auch alles durchschauen, was sie macht.
So gut.
Und dass es aber auch von Anfang an überhaupt kein Geheimnis ist, dass sie sich total durchschaut fühlt von denen.
Ja.
Die sagen doch sogar an Schiff auch einmal, ja, dir ist aber schon klar, sie versuchen, wird dich umzubringen, sagt Xavier zu Ransom.
Ja.
Ja, ich weiß. Und sie hört das und denkt, wow, die wissen, die wissen.
Ja. Ja, wobei ich mir da auch wieder denke, so eigentlich ist das ja irrelevant, weil sie kann ihn ja gar nicht umbringen. Und das wissen die ja, nur sie nicht.
Aber jetzt erklär mir mal, warum sie ihm schwören muss, dass sie ihn umbringt, wenn er ein zu krasses Monster wird.
Stimmt, der fragt sie danach auch. Ich glaube aber, das war nur ein Test.
Ja.
Weil er hat ja die ganzen anderen Leute, die geschworen haben, ihn umzubringen.
Ja, er hofft, dass Xavier derjenige ist.
Ja.
Oh Gott, das ist traurig.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, dass das ein Test war von ihm, weil er macht das Gleiche ja auch mit Faze.
Im Zuge dessen, ne? Wir sind auf jeden Fall an einem Punkt der Reise, in dem Odessa noch sehr davon überzeugt ist, dass sie natürlich alles tut, um ihrem Vater zu dienen, ihrem Königreich zu dienen. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass ganz viel davon ist, einfach um die Akzeptanz ihres Vaters zu bekommen.
Ja, voll. Ja, glaube ich auch. Also so hat sich das auf jeden Fall gelesen die ganze Zeit schon. Weil sie ist ja sonst auch nichts wert. War sie ja auch nicht.
Genau. Dass sie da jetzt plötzlich einen hohen Stellenwert bekommen kann, den sie noch nie hatte in den Augen ihres Vaters.
Ja. Aber es ist so lustig, wie sie ihm das dann nachher erzählt und er das ja eigentlich alles schon wusste.
Ransom.
Ja, sorry. Ja, genau. Auch die ganzen Fragen, die er ihr immer stellt, um rauszufinden, ob sie immer noch lügt.
Bist du ein Spion deines Vaters? No.
Nein.
Bist du wirklich Liar. Eine schlechte Lügnerin. Also die kommen ja dann an mit dem Schiff und dann geht die Reise ja zu Pferd weiter und ich fand es einfach so realistisch, ne, dass da Frauen tagelang auf Pferden sitzen und nie reiten sonst. Eigentlich geht es die Hälfte der Zeit nur darum, was sie für Schmerzen hat, wie ihr der Po wehtut.
Ja.
Ich glaube, Jocelyn und Brielle irgendwie, die leiden noch viel mehr.
Ja, schlafen dann quasi sofort ein, als sie irgendwo ankommen. Dann versucht sie, sich den Weg einzuprägen. Aber es gibt eigentlich keine Wege. Ja. Und es ist alles nachts, weil es angeblich nachtsicherer ist. Ach, es ist einfach sehr herrlich. Es tut ihr alles weh.
Mein absoluter Orientierungshorror, ehrlich gesagt, was sie da beschreibt.
Ja, vor allem, weil man nichts sieht und dann weiß man, dass es da Monster gibt. Das brauche ich jetzt nicht nachts.
Nee, aber die sind ja nachts dann, die sind ja eher am Tag aktiv irgendwie, ne?
Ja, angeblich, aber da diese ersten Encounter mit den Viechern haben sie ja nachts. Das war doch nachts, wo die an dem, oder war das auch tags, wo die an dem Cliff Overhang sind und erst die Wölfe kommen und dann der Grisur, den ganz zum Schluss erst Ransom tötet. Mhm. Ich dachte, das wäre nachts gewesen, weil sie nicht an den Feuern vorbeisehen kann.
Das kann sein, aber es gibt auch einen anderen Moment, wo sie angegriffen werden am Tage und sie sagt, oh, vielleicht war es, ist es wirklich nachtsicherer.
Genau, das ist das Camp danach, wo sie tagsüber campen, wo sie das Zelt in der Mitte hat, wo Brielle dann in dem Zelt einpennt und sie nicht schlafen kann, weil es zu hell ist und man die ganze Zeit die Viecher hört. Mhm. Und dann kommt ja auch Ransom und hat einen Grisur dabei gehabt und den geht sie sich dann angucken und so.
Mhm. Sie lernt ja erstmal dann Tilia kennen, da kommen noch andere Ranger hinzu. Und der Guardian, das fand ich tatsächlich unmöglich von ihm, weil in meinem Kopf war er ja ihr Ehemann, macht die ganze Zeit so Anspielungen, dass ihr Bett ja leer bleibt. Sie fühlt sich total schlecht, dass ihr Ehemann kein Interesse an ihr hat und ist aber zeitgleich total erleichtert, dass er kein Interesse an ihr hat, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit dem irgendwie intim zu werden oder...
Er macht aber ja dann gleichzeitig auch noch diese Anspielungen mit Xavier likes to share oder maybe you wander into my tent, princess.
Ja!
Und so, das kommt ja auch noch. Aber was glaubst du, wieso macht er das?
Ich glaube, um so ein bisschen rauszufühlen, wie sie Xavier gegenübersteht. Weißt du, dass er so ein bisschen rauskriegen will, hey... Wie findest du das jetzt eigentlich, mit dem verheiratet zu sein? Vielleicht ist sie ja auch Head over Heels für ihren Mann. Weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht macht ihm das auch einfach nur Spaß, sie zu ärgern, weil sie so interessante Reaktionen bringt die ganze Zeit. Ich finde es auf jeden Fall voll gemein. Das kommt mir sehr bekannt
vor. Den habe ich geheiratet.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen gemein. Ja, weil sie sich dann wirklich... Sie fühlt sich ja schon wieder zurückgewiesen. Warum ignoriert er mich? Warum ist er weg? Das Gute ist, dass er die meiste Zeit wirklich nicht da ist. Nicht da ist und sie ignoriert.
Ja, und dann vermisst sie ihn 5 Tage, dann ist er wieder da und nach 2 Sekunden sie so, hättest du eigentlich auch wegbleiben können.
Ja, Mann. Aber mit dem Likes to Share, ne, das war auch so geil. Ich habe mir in meiner Notiz-App zu Xavier ein paar Sachen aufgeschrieben. Also im Prinzip zwei Sachen. Die eine Sache war, er ist 100% nicht der Prinz. Die zweite Sache war, he likes to share. Und in der Szene später, in der sie die drei erwischt. Da sieht sie ja Jocelyn mit einem Mann rumknutschen. Und in meinem Kopf war es schon so, oh mein Gott, das ist Xavier. Und dann merkt sie, dass es nicht der ist. Und dann dachte ich, oh, schade, das wäre so gut gewesen. Und dann gehen die ja beiseite und da sitzt jemand. Und ich habe geschrien in meinem Kopf, he likes to share. Und dann stand da, dass da Xavier saß. Ich dachte so, yes!
Oh mein Gott, diese Szene. Ja, ja, Xavier.
Ich fand's so gut.
Nochmal zurück zum Guardian. Eigentlich wollte ich gerade noch fragen, was denkst du denn? Weil diese Szene mit Jocelyn müssen wir nachher noch ein bisschen auseinandernehmen, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Was denkst du denn, wann hat der Guardian sich in sie verliebt?
Oh.
Weil wir kriegen ja sein POV nicht.
Ich glaube, dass er in dem Moment, wo er sie von der Klippe hat springen sehen, sie interessant fand.
Insta-Love.
Und dass er auf, nee, aber dass er...
Nein.
Dachte, dass er sich ja dachte, okay, die befreie ich jetzt. Aber als sie dann ihm so viel Widerworte gibt und ja nicht weggeht und diese ganzen Fragen stellt, du merkst ja, dass er überhaupt nicht angenervt ist von ihren Fragen.
Das stimmt.
Ja?
Ja.
Und das, ich glaube, das ist für beide so ein langsamer Prozess. Aber der war von Anfang an, glaube ich, hat er sich gedacht, habe ich ja gar nicht mal so schlecht getroffen hier.
Und if I do say so myself.
Wird sich aber die ganze Zeit wahrscheinlich auch gedacht haben, ja scheiße, was ist denn, wenn die sich jetzt hier in Xavier verknallt? Und sie hat diese Bilder von ihm, shirtless,
über ihr.
Diese Bilder kommen ihr plötzlich so in den Kopf, wie er shirtless vor ihr steht und ihr ins Ohr whispert. Und dann denkt sie sich, no. The only man who would be in my bedroom would be my husband. Maybe. Someday. God, my marriage was weird.
And this is why I love Daphne Perry, eh?
Oh, Odessa.
Ja, Odessa fragt sich ja selber auch noch, ob Xavier und The Guardian verwandt sind, weil die sich so ähnlich sehen. Irgendwann checkt sie, dass die sich so ähnlich sehen.
Mhm.
Fand ich auch noch gut, dass sie da so ein bisschen selber drauf kommt.
Da sagt sie doch auch, ne? Brothers? Cousins?
Oh, Cousins, mhm. Ja.
Und dann kommt da diese Szene in diesem Lager noch, wo dieser krasse Kampf ist. Wo er sie so hardcore provoziert.
Ja.
Dass sie nicht hart genug trainieren würde. Dass sie ja von ihrer Familie abgegeben wurde, ohne denen was zu bedeuten. Dass ihr Vater nicht mit der Wimper gezuckt hätte. Dass ihre Schwester so getan hätte, als würde sie sich von ihr verabschieden, aber wahrscheinlich schon mit ihrem Verlobten in einem Bett liegt. Ob sie überhaupt ihrem Bruder auf Wiedersehen sagen konnte. Und da trifft er ja so den Nagel auf den Kopf, dass sie auch einfach denkt, I hate you. Und sagt so, wenn er meine Gedanken lesen kann, dann denke ich jetzt richtig laut, I hate you.
Und ich so, do we have minds speak? Do we?
Bitte?
I'm still not sure. Ja, das ist so eine krasse Szene. Und das ist ja die, wo dann eben Xavier kommt und sagt, it's enough when I say it's enough. Also für dich war dann quasi unterschrieben.
Ja.
Erster Prinz. Ja, das ist echt eine krasse Szene auch. Aber da frage ich mich auch so ein bisschen, was war da los, dass er ausgerechnet da sie so hart rangenommen hat? Weil die hat doch gerade erst angefangen zu trainieren.
Ich habe es auch nicht gecheckt.
Und da war, ich weiß nicht, war er noch so gestresst selber von dem Grisur von davor oder von seiner Machtlosigkeit? Oder ist es tatsächlich, dass er gemerkt hat, dass er die doch irgendwie ganz cool findet und direkt aggro ist, weil er ja selber davon ausgeht, dass er stirbt? Oder what's the deal hier? Weil ich habe das nicht so richtig kommen sehen, dass er jetzt so krass drauf ist gerade.
Mhm. Dass sie überhaupt nicht aufhören darf? Ich meine, die kann nicht mehr.
Also ja, er macht es ja schon so Rage-Bait-mäßig, dass er will, dass sie Rage hat und Rage nutzt.
Er findet halt den Punkt, nicht aufzuhören.
Mhm. Und wissen wir, weißt du, was er da für eine Augenfarbe hat?
Bestimmt Silber.
Weil er hat ja eigentlich nie Silber, wenn er mit ihr agiert.
Ich weiß leider nicht aus dem Kopf, was er in diesem Moment für eine Augenfarbe hat.
Oh, komm schon, Diana.
Ich bin nicht so dedicated zu dem Buch, wie ich dachte.
Nee, das war jetzt gerade auch nur so ein spontaner Gedanke, weil ich glaube, dass der Silber wirklich nur kommt, wenn er kämpft und er danach halt manchmal kurz braucht, um sich wieder zu fangen. Und er hat auf jeden Fall Silber Xavier gegenüber nach diesem Betrugsszene. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er, wenn er nur mit ihr interagiert, wenn er nicht gerade aus irgendeiner Kampfsituation kommt oder so, dann Silber hat. Aber maybe I'm wrong.
Auch spannend, ne? Er hat ja, sag mal, kannst du mir erklären, was Starburst ist? Er hat keinen Starburst, sie hat keinen Starburst, alle anderen haben in ihren Augen Starburst. What is Starburst?
It's magic, Diana.
Wurde das in irgendeiner Form näher erläutert?
Nee, nicht so richtig. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das halt so Sprenkel in der Augenfarbe sind.
Mhm. Die so ein bisschen leuchten vielleicht?
Maybe. Und dass die halt so bestimmte Farben haben, je nachdem, auf welchem, in welchem Königreich man geboren ist. Warum? We don't know. Aber jetzt sag mir noch mal jemand, dass nur die Woster hier Magie haben.
Ja, ja. Völliger so. Quatsch.
Und was ja auch wild ist, dass sie keine hat, sondern ganz goldene Augen und seine Augen shiften sich die ganze Zeit. Sie hat Gold, er hat Silber. Maybe we have a cure here, people.
Ja, maybe.
Als erzählt wird, als er Lissa hatte und diese Woche Fieber hatte, da war ich direkt so, wait a damn minute. Sie hatte doch auch mal eine Woche lang Fieber und keiner wusste, warum sie das überlebt hat. Und sie hat auch keine Starbursts in ihren Augen und er hat keine Starbursts in ihren Augen. What's happening? Und Lissa fühlt sich ja auch an, wie die Vergiftung, die sie hatte.
Mit diesem genau, Fennec Tusk Powder.
Genau.
Da wurde sie, als sie 13 war, von einer Maid vergiftet. Das war im Tee. Ja. Und bis heute weiß keiner, wie sie das Gift überlebt hat, weil das eigentlich doppelt so giftig wie jedes Schlangengift ist. Und das ist highly suspicious.
Very, ja. Wobei 13 finde ich jetzt schon auch alt, um vorher Starbursts zu haben und sich nicht mehr dran zu erinnern.
Ach so, du glaubst, dass sie vorher welches hatte.
Das dachte ich ganz kurz in dem Moment, wo erklärt wurde, dass er Fieber hatte und sie Fieber hatte und sie sind die einzigen zwei, die quasi keine Starbursts haben.
Ja, aber wissen wir, ob er vorher welches hatte?
Wird halt nicht erwähnt, aber bei ihr ja auch nicht wirklich. Bei ihr wird, sie sagt nur immer wieder, sie hat keine, aber 13 finde ich schon spät, um vorher welche gehabt zu haben und sich selber nicht dran zu erinnern oder so dolle von anderen gegaslightet zu werden, dass sie sich nicht dran erinnert. Oder die sind beide irgendwo geboren, was keinem Königreich zugeordnet ist. Wie zum Beispiel Alessaria oder wo auch immer die Woster sind.
Mhm.
I don't know.
Bin ich ja die ganze Zeit nicht einmal drauf gekommen, ne? Es ist so bescheuert, es wird gesagt, dass man nicht weiß, wo die Woster leben.
Das habe ich auch nicht gecheckt.
Und wir wissen nicht, was in Alessaria abgeht und wo das ist. Und ich habe das nicht einmal verbunden, dass Alessaria der Ort sein könnte, an dem die Woster leben. Obwohl die ganze Zeit so dicke mit dem Guardian und seiner Familie sind. Das ist so absurd.
Ich bin da aber auch nicht drauf gekommen. Und ich frage mich, ob das einfach so gut geschrieben ist, dass man das nicht checkt oder ob wir einfach das nicht gecheckt haben.
Waren wir blind. Da wird irgendjemand die Idee schon gehabt haben, denke ich, beim Lesen. Ja.
Davon ist auszugehen.
Ja, das wird noch richtig spannend mit diesem Fennec Tusk Powder und dass das, wenn das mit dem Korakin, mit dem Dung von diesem anderen Monster reagiert, dass das mit Lyssa reagiert und geht noch ganz viel Alchemie ab, die, glaube ich, ganz. Kann sein, dass das nächste ein bisschen mehr alchemistisch wird, das nächste Buch.
Wobei ich mich da im Nachhinein gefragt habe, ob das alles quasi hinfällig ist mit der Erklärung von seiner Mutter, dass sie das ja alchemistisch geschaffen hat, indem sie diese ganzen Sachen genommen hat und was gebraut hat und dass sich das deswegen für die Woster so anfühlt und die Alchemisten quasi so ein bisschen versucht haben, Reverse Engineering zu machen und dass diese Sachen deshalb entdeckt haben, einfach weil das halt über Alchemie entstanden ist und die Dinge da drin sind.
Ja, verstehe. Ich meine, wir haben noch einen großen Nachteil, dass Luella jetzt nicht mehr da ist, die die meiste Ahnung davon hatte, von dem alchemistischen Teil dieser Infektion.
Aber wir haben ihr Notizbuch.
Das stimmt. Mit einem Flügel und, was ist es? Flügel und?
Mit dem gleichen Symbol, das sie als Kette hat auf jeden Fall.
Mhm. Und die Kette hat sie ja in ihrem Fußboden da gefunden, ne? Und sie ja, ist sich nicht sicher, wem sie gehört. Aber sind wir sicher, dass es ihrer Mutter gehörte?
Wir wissen es nicht. Das ist nur meine.
Ich meine, ist es unsere Theorie? Ja.
Ach so, ja, meine, ja, ja. Ja. Deine auch, okay. Die Kette ist, a wing of silver was inlaid in a circle of gold. Except it wasn't gold. The hue was red and orange and as bright as the harvest moon. Und sobald es ihre Haut berührt, wird es warm.
Toll, bin ich auch ganz gespannt, was das bedeutet.
Mhm. Aber ja, ich gehe auch davon aus, dass es ihrer Mutter gehört. Hm. Sie geht ja davon aus, dass es vielleicht irgendeiner Großmutter oder sowas gehört. Mhm. Bei die müsste ja dann von der Linie von ihrem Vater sein. Wir gehen ja davon aus, dass es die Linie ihrer Mutter ist.
Ja. Ja, die nächste Station wäre Triau. Und vorher gibt es noch den einen Moment, sie ist sich ja nicht so sicher, ob zwischen dem Guardian und Tilia was läuft.
Ja.
Und dann kommt der Tilias Mann Holsten angeritten. Und ich fand das so berührend, wie das beschrieben ist, wie er ankommt, wie sie sich freut, ihn zu sehen. Weil stell dir vor, du hast kein Smartphone, du kannst nicht miteinander kommunizieren und dein Ehemann ist irgendwo da draußen Monster jagen. Also es kann ja auch jedes Mal sein, dass die Ranger zurückkommen ohne ihn. Und dann sieht sie ihn und freut sich und er reitet an und reißt sie rüber auf sein Pferd und fängt an, sie da wild abzuknutschen. Und das, was bei Odessa da hängen bleibt, ist der Moment, dass sie checkt, okay, ich bin jetzt in einer lieblosen Ehe und ich werde niemals diese Art der Leidenschaft kennenlernen. Mhm. Und das war so traurig und innerlich dachte ich aber, haha, du bist ja mit dem Mann verheiratet, den du die ganze Zeit so heiß findest.
Ja, Mann.
Ja, sie ist richtig neidisch auf die beiden und das hat mir so ein bisschen mein Herz gebrochen. Das fand ich ganz traurig.
Ja, das fand ich auch traurig. Aber wie gut es auch beschrieben ist, ne? Diese Szene, wie der da kommt und dann sie sich küssen und er sie auf sein Pferd buxiert. Und kurz vorher war ja auch diese Szene mit Tilia und Ransom so gut beschrieben, dass sie bei, ganz nah bei ihm steht und so ihre Hand an seiner Brust hat, weil er ihr da sagt, die, wie war das nochmal, die waren in irgendeinem Angriff oder sowas. Mhm. Tilia legt ihre Stirn an die Brust auch noch von Ransom und so. Das ist ja auch so beschrieben, wo sie dann eifersüchtig wird und nachher kommt der Holsten und sie knutschen so leidenschaftlich. Es ist so gut einfach.
Oh. Und sie denkt halt über ihren Ehemann nebenbei nach und denkt halt nur so, ja, also ja, eventually we'd have to suffer through a night of awkward sex. I just really, really hoped it wouldn't be today. Ja, als sie in Triau ankommen.
Ja.
Wunderschöner Ort, stelle ich mir total schön vor. Triau ist die Stadt mit den Baumhäusern.
Ja.
In diesem Punkt der Geschichte denkt sie ganz viel über ihre Ehe nach, fragt sich die ganze Zeit, warum sie so ignoriert wird.
Ja.
Hat aber auch irgendwie immer wieder komische Gedanken über den Guardian. Und dann fragt er sie, are you a virgin? Ich denke mir,
excuse me? Next question, sagt sie dann.
Excuse me?
Ja.
She's not.
Ja, ich habe es auch nochmal gesehen. Ja. Sie hatte mal was mit einem Stalljungen, der dann magisch, magically disappeared.
Upsi.
How sore is your ass right now? Fragt er ja auch.
Oh Gott, ja. Stimmt. So fangen seine Fragen an, relativ unschuldig. Und dann fragt er am Ende immer, are you a spy?
Ja. Ist es da auch, wo er dann sagt, maybe we need to put riding into your training regimen or be ridden? Maybe I'll consult Xavier about it.
Ja, das kann auch sein. Oh.
Das sagt er auf jeden Fall auch mal bei so einem Kommentar mit dem
Ja, S. Voll. Sie findet ihn so blöd, dass sie sagt, ich hasse seine spitzen Ellbogen, weil ihr sonst nichts einfällt, weil sie ihn einfach heiß findet.
Ja, weil sie aber gerade auch seine spitzen Ellenbogen in den Bauch bekommen hat.
Ja, das stimmt.
Aber das ist so lustig. Ich habe das in deinen Notizen gesehen, musste auch so lachen. Aber ja, er nimmt ihr nachts immer die Leiter weg. Also man kommt ja in diese Baumhäuser nur mit der Leiter und die kann man aushängen und er hängt ihr die immer aus.
Und ich habe das völlig falsch gelesen und habe die ganze Zeit gedacht, er hängt ihr die Leiter aus, um sie nachts vor Monstern und Überfallen zu schützen.
Nee,
aber nein, er hat sie einfach nur fucking geärgert.
Ja, beziehungsweise vorm Spionieren abgehalten. Das war so meine Interpretation.
Ja. Na, sie ist zu dem Zeitpunkt ja immer noch trotzdem an ihrer Aufgabe hängend und ist immer noch loyal zu ihrem Vater. Und sie bekommt dieses Buch von Samuel Hale, den wir später in der Geschichte wieder treffen, Year in Quintus. Und das ist ein richtiges Hate-Buch über Quintus.
Ja.
Und der sagt, dass der König, der Gold King, Odessas Vater, hat seine Frau umbringen lassen. Und sie sagt dann, I knew down to my bones, to the very threads of my soul, that he hadn't killed my mother. She'd been the love of his life.
Ja.
Also sie hat schon negative Gedanken ihrem Vater gegenüber immer mal wieder, weil sie sich so vernachlässigt gefühlt hat. Aber trotzdem ist sie die ganze Zeit dafür, dass er ein guter König ist, dass er Sachen für sein Volk entscheidet. Sie stellt ihn als einen total guten König dar.
Mhm. Sie hat ja auch nie was anderes gesehen.
Ja.
Gibt ja keinen Grund für sie, was anderes zu denken. Und selbst Samuel Hayes sagt ja nachher, das sind alles Gerüchte, die er aufgeschnappt hat und er wollte ein bisschen Kohle machen und deswegen hat er das da einfach so aufgebauscht und er war einfach auch pisst. Aber wir wissen nie, also es wird nie richtig dementiert, dass er das vielleicht doch gemacht hat. We don't know.
Ja.
Wie du vorhin gesagt hast, an so Gerüchten ist immer ein bisschen was dran.
Hm, meinst du, wir sehen ihren Vater am nächsten Band?
Weiß nicht. Maybe.
Ja, King Ramsay kommt nach Triau, sucht seinen Sohn.
Der kurz vorher weggeritten ist, obwohl wir nicht wissen, dass er das ist.
Genau. Und dann fangen die an, da wie wild Bücher zu verbrennen. Und ich dachte, das ist ja sehr zeitgemäß hier.
Ja, habe ich auch gedacht, ey. Habe ich auch gedacht.
Wahnsinn.
Das fand ich auch crazy.
Und wir lernen Caitlin kennen.
Mhm, Caitlin, ja. Es ist ihre Bücherei.
Caitlin, okay.
Odessa geht ja danach zu dem Baumhaus zurück, zu ihrem, und ist ja auch verwüstet und ihre Krone und ihre Bücher fehlen. Und beim ersten Mal habe ich mich noch gefragt, waren die da drin oder hat jemand anders das schon weggenommen, damit da niemand reingeht und denkt, da war schon jemand drin. Also hat Ransom quasi die Bücher und ihre Krone in Sicherheit gebracht, das Zimmer ein bisschen fake verwüstet.
Meinst du, der hatte Zeit dafür?
Im Nachhinein glaube ich das nicht mehr unbedingt. Aber das war damals so mein erster Gedanke, hat das jemand gemacht. Und dann geht sie ja in ihr Versteck, wo sie ihr Satchel mit ihrem Zeug hat. Und dann wird sie ja dummerweise von Ransom dabei erwischt.
Jetzt weiß er, dass sie was zu verstecken hat.
Das Journal, in dem sie zeichnet, wo Tilia ihr mal gesagt hat, lass dich damit nicht erwischen.
Und die ist da sehr nachdrücklich.
Glaubst du, dass sie da schon gedacht hat, dass die eine Karte macht und Karten ja verboten sind? Oder warum gibt es sonst einen Grund, das zu verstecken?
Glaube ich nicht.
Aber warum soll sie dann ihr Journal verstecken?
Aber warum sollte sie ihr die dann nicht wegnehmen wollen? Oder meinst du, sie hat das vielleicht direkt weitergetragen an Ransom?
Ich glaube nicht, dass sie das erzählt hat. Aber aus welchem Grund hat sie das nicht erzählt?
Na, ich habe mir gedacht, ja gut, wenn die hier einfach nur ihre... sich hier irgendwas aufschreiben will, lasse ich ihr mal die Freude. Keine Ahnung.
Aber warum ihr dann sagen, sie soll das verstecken?
Ja, weil andere Leute ihr das wegnehmen würden.
Ja, da war ich mir nicht so sicher, weil für mich ergibt das keinen Sinn. Warum darf sie kein Journal führen? Also ja, Karten sind verboten, okay. Aber zu dem Zeitpunkt war ja nicht klar, dass es eine Karte ist. Und dann, wie du sagst, warum sollte Tilia das nicht weitersagen? Aber wenn sie es nicht weitersagt, warum sie dann warnen? Also... Und what's the deal mit einem Journal? I'm confused.
Jetzt bin ich auch confused, danke.
Entschuldigung.
Bis eben habe ich da noch nicht drüber nachgedacht.
Okay, dann reden wir über was anderes.
Ja, und zwar das eine Wort.
Papa.
Papa.
Das ist so eine süße Szene. Ich habe da ja nicht mitgerechnet.
Ich auch nicht, aber ich dachte mir auch wieder in der Situation, haha, aber...
Ist ja nicht der.
Er ist ja nicht mit ihr verheiratet. Er ist ja nicht der Prinz. Da war ich nachher richtig verwirrt, weil ich war ja überzeugt davon, er ist nicht der Prinz. Aber Ivy sagt ja im späteren Verlauf, oh, ich bin eine Prinzessin. Also, oh mein Gott, jetzt habe ich mich verplappert. Und ich dachte, wieso ist die eine Prinzessin? Sally ist doch nicht der Prinz.
Aber wir wussten ja auch, dass die sich ähnlich sehen.
Ja, das stimmt. Es hat auch nicht an meiner Theorie wackeln lassen, dass sie mit dem Guardian verheiratet ist.
Ja.
Aber ja, und ich dachte dann, oh, voll krass, dann haben wir vielleicht noch eine andere Love Story mit der Mutter oder so. Aber es ist alles ein bisschen anders, als wir dachten. Ist
ein bisschen anders.
Und Odessa selber fragt sich aber kurz danach, ob Xavier wirklich eine Narbe von der Ehezeremonie hat.
Ja, ich finde den Satz so interessant, dass der da steht, weil wenn man den so liest, ist der total irrelevant. Also sie fragt sich ja eigentlich nur, ob seine Narbe auch schon, also ob er davon auch eine Narbe bekommen hat wie sie und wie die inzwischen aussieht so, aber gar nicht so im Sinne von, ha, habe ich den Ach, wirklich nee? Geheiratet? Also so habe ich es jedenfalls. Mhm. Weil sie sagt quasi, he ran a hand over his jaw. It was the hand he'd had bandaged at the wedding. Did he have a scar like mine, pink yet fading each day? Also für mich ist das so ein Wegwerfkommentar, aber wenn man es halt weiß, ist es dann halt irgendwie doch keiner mehr.
Ja, ich habe mir den anmarkiert. Genau, und dann sagt sie in dem Atemzug noch, you and I haven't spent much time together, sagt ja. er. Also ne, dieses, ja, ich wusste ja nicht, dass du eine Tochter hast. Ja, wir haben nicht viel Zeit verbracht. Und sie meint ja. so, ja, sorry, aber your choice, not mine.
Ja, fand ich auch so gut von ihr einfach.
And now I wasn't only a wife, I was a stepmother. Und ich so, wow, 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 ja.
Und was so gut ist auf der nächsten Seite, da reden die ja dann ein bisschen drüber. Und dann, da geht es dann quasi drum, die Tochter und bla bla bla. Und dann fragt sie, and her mother? Und dann in ihren eigenen Gedanken, was that Luella? Mhm. Und ich habe das vorhin gesehen und ich dachte so, excuse me.
Und das meine ich, das ist so gut, dass man von Daphne Perry mit den Fragen, die Odessa stellt, nicht auf eine falsche Fährte geführt wird und denkt, die fragt jetzt nur Fragen, um uns woanders hinzuführen, sondern dass da so viele Wahrheiten auch dabei sind, weil die einfach ganz normal nachdenken. Das fehlt mir in so vielen Büchern.
Ja.
Dass die Protagonistinnen auch auf die richtigen Ideen kommen, auch wenn sie nicht komplett zum Ziel kommt mit ihren Gedanken oder ja auch die Lösung gerade nicht rausfindet, aber dass sie wenigstens die Gedanken schon mal hatte in so einem Nebensatz.
Ja, das ist ja da, wo sie dann, ah ja, genau, da hatte er sie extra abgeholt, um das mit ihr zu klären. Und das ist ja da, wo sie sich dann so Mühe gibt am Fuß ihres Baumhauses und ihn auf die Wange küsst. Und er so und guckt so ein bisschen
steif wird.
Ja, guckt so ein bisschen mitleidig. Und dann sagt sie noch, I'm sorry. Und dann nimmt er so seine Hand an ihre Wange und geht dann aber.
Ja, der tut mir auch total leid.
Ja, Mann.
In dieser ganzen Story. Er hat jetzt eine Frau, aber eigentlich hat er keine Frau. Es ist ganz komisch. Also irgendwie arme Xavier.
Er hat ein Kind und muss über das Kind die ganze Zeit Lügen verbreiten. Die Mutter von dem Kind ist auch noch da, aber weiß keiner. Nicht mal das Kind. Das ist so eine verrückte Geschichte Voll. Einfach.
Oh. Ja, richtig crazy. Dann ist er einfach schon 11 Jahre lang eine andere Person.
Der Typ, der eigentlich mit seiner Frau verheiratet ist, ist eigentlich der Bruder von seiner Tochter.
Was? Ja, stimmt. Stimmt. Oh mein Gott. Und dann muss ich so lachen, weil dann höre ich Xavier und dann sehe ich so einen Prinzling vor mir. Weißt du, so einen gerade stehenden, geschniegelten, gerade Nase und so wird ja alles beschrieben. Und dann höre ich, dass der Dre heißt und sehe einfach einen komplett anderen Typen vor mir. Das passt so gar nicht zusammen.
Er gibt sich ja eigentlich als den Bruder seiner Tochter aus. Das ist so ein Mindfuck, wenn man sich das alles mal so durchdenkt.
Stimmt.
Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Oh Gott, okay. Die haben ja, also Ransoms Mutter ist ja gegangen dann zurück in ihre Heimat Ossaf, ne? Hat sich da versteckt. Dann hat sie dort Evangeline auf die Welt gebracht. Und weil sie aber, und dann wollte sie aber zurückgeholt werden.
Mhm.
Weil sie ja nicht nur ein Kind hat. So, und dann versteckt der Ransom jetzt die. Und Xavier war dabei, als sie die zurückgeholt haben. Mhm. Und hat dann Effi angeguckt und hat beschlossen, das ist jetzt sein Kind. Und ich denke mir so,
wow,
hä? How fucking weird, bitte, wenn die Mutter da dabei ist, zu beschließen, das ist jetzt mein Kind.
Die Mutter ist dabei, der Bruder ist dabei und er sagt, she's mine.
Meins.
Aber ja, weird für Luella.
Beim ersten Lesen fand ich es noch irgendwie süß, ne? Haben wir ja auch kurz mal drüber geredet damals. So, ja, irgendwie ist eine nette Vorstellung. Er hat sich quasi so ins Herz geschlossen auf einen Blick. Sie war einfach seine Tochter. Und das sagt ja Ransom auch ein paar Mal. You will pry that child out of his dead body.
Oh Gott.
Das ist ja auch noch
Foreshadowing
so
at its best, ey.
Ja, Mann. Aber das ist halt einfach die Mutter und der Bruder da dabei waren. Und ich denke mir so, okay, ja, wir müssen das Kind verstecken. Aber I mean, come on.
Ja.
Aber ja, sie dachten ja eigentlich auch, es wäre ein gutes Arrangement, weil sie wollten ja diesen Double-Gedöns gar nicht mehr länger weitertreiben, aber dann hat sich ja Ransom mit Lissa infiziert. Ja. Von dem her, ja, 11 Jahre, wie du gerade gesagt schwierig. Hast.
Ja, weil das eigentlich ja nur gedacht war, diese Double-Sache, dass der Prinz ein Double hat, bis er praktisch volljährig ist oder so dieses Coming-of-Age alt genug, weil vorher diese jungen, noch untrainierten Königssohne so oft umgebracht wurden.
Das ist nur einmal passiert eigentlich.
Tja.
Vor 100 Jahren ist der einmal umgebracht worden und ab dann war das bei denen die Tradition, dass die immer ein Double haben.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Dre.
Ja, Mann. Und da war es ja sogar so, dass dem sein Stiefvater das so gepusht hat. Und der hat ja sogar versucht, Ransom umzubringen, damit er wirklich der Prinz wird, also der Kronprinz wird, weil er ist ja Nächster in der Rangfolge, weil Effie ja noch nicht auf der Welt war. Mhm. Und dann musste Ransom den umbringen mit 16.
Ja, übel. Wir haben in Triao so ein bisschen Umdenken von Odessas Seite. Und das fand ich mega spannend, dass sie plötzlich im Prinzip merkt, dass sie Quintus gar nicht vermisst, dass sie total fein ist mit diesem auf Matten schlafen und nicht in richtigen, nicht wie eine Prinzessin gebettet zu werden praktisch und bedient zu werden den ganzen Tag, dass sie das Lachen ihres Bruders vermisst und bestimmte Süßigkeiten aus ihrer Heimat vermisst, so ganz normal, aber dass sie ihre Familie gar nicht so oft in ihren Gedanken hat, wie sie eigentlich dachte und dass sie auch merkt, dass sie ihrem Ziel, da zum Beispiel Alessaria zu finden, gar nicht näher kommt und dass da gar nicht viel passiert und dass sie es auch einfach inzwischen fast in Kauf nimmt. Sie stellt sich vor, dass ihr Vater super enttäuscht von ihr ist, aber das macht gar nicht so viel mit ihr. Das finde ich so toll. Das Buch ist so langsam geschrieben, dass das ein sehr nachvollziehbar und realistischer Prozess ist und ich denke, wo kommen denn plötzlich diese Gedanken her? Sie lässt sich so viel Zeit, dass dieses Innere in Odessa sich verschiebt, so ganz langsam verschiebt. Fand ich richtig gut.
Total. Sie fragt ja ab und zu mal noch hier einen Pony Rider oder da irgendjemand, have you ever been to Alessaria? So und dann reagieren die ja immer so komisch und sie so, ah, Spicer ist schon einfach echt. Und sie hat einmal auf jeden Fall auch noch einen Albtraum, wo sie dann aufwacht mit dem Messer ihrer Schwester an der Kehle, weil ihr Vater ihr beauftragt hat, sie umzubringen und Brielle und Jocelyn liegen quasi tot neben ihr, weil sie ihren Auftrag nicht erfüllen konnte.
Das beschäftigt sie schon und sehr.
Die Gedanken.
Logischerweise.
Ja, voll. Als sie Jocelyn nachher wegschickt, überlegt sie auch, I hope he doesn't shoot the messenger, basically.
Und warum sie ja aber daran festhält und trotzdem weiter Spionin sein will und trotzdem weiter ihr Ziel verfolgen will, nicht den Guardian umzubringen, aber zumindest Alessaria zu finden, ist ja, dass ihr Vater gesagt hat, man könnte die Crux besiegen. Und es gäbe ein Mittel, uns hier alle zu retten. Und das will sie natürlich.
Und sie hat ja aber auch sonst keine Aufgabe.
Ja.
Aber sie kommt ja dann schon auch zu der Erkenntnis, das ist ein bisschen später erst noch, aber dass sie selber weiß, sie kann die Leute aus Tura nicht verraten.
Ja. Und weil sie merkt, dass sie hier nicht viel ausrichten kann, beschließt sie, gehe ich doch einfach in diesem Land voller Monster. Finde ich übrigens super cool, diese Monster und das alles. Voll gut gemacht.
Ja.
Fahre ich doch einfach mal in die nächste Stadt hier mit so einem Supply Wagon, so einer Kutsche.
Ja. Vor allem, weil sie gerade rausgefunden hat, dass es auch kranke Monster gibt und das vielleicht was mit dem grünen Blut zu tun hat und so. Aber egal. Wir fahren einfach mal. Ist es nicht sogar einen ganzen Tag, wo sie dann in diesem Wagen
ist? Das kann schon sein. Eine ganze Weile ist sie unterwegs. Und dann kommt sie da an. Und wen sieht sie da als erstes?
The Guardian.
Guardian.
Im Gespräch mit einer schönen Frau.
Ja. Über die sie auch echt viel nachdenkt, als sie da in Ashmore ist, ne? Immer wieder. Wer ist die? Kennen die sich? Die wirkten so vertraut. Sie wollte offensichtlich was von ihm. Will er auch was von ihr? Liegt er gerade in ihrem Bett? Das nimmt sie ja voll ein.
Dann geht sie in das Inn und versucht da hinzuschleichen mit ihrem Schal über den Haaren und so Zeug. Und dann ist er einfach schon in dem Zimmer.
Ja, und er ist richtig wütend und schreit sie an.
Und sie sagt wieder nein.
Das stimmt. Er sagt, das verbiete ich dir, dass du je wieder sowas machst hier.
Nö. Du verbietest mir gar nichts. Sie wird ja dann auch voll sauer, zu Recht auch, wo sie auch sagt, hey, alle Entscheidungen wurden bisher für mich von Männern getroffen. Sie wird sich auf jeden Fall wehren, wenn du mich hier wieder in so einen Käfig steckst und mir versuchst, die Freiheit wegzunehmen und so. Das ist einfach so gut. Vielleicht müssen wir das kurz vorlesen. Er sagt, we will leave tomorrow and you will never do anything like this again. Or the freedom you've been granted in Trio will vanish. Is that understood?
Did he expect a yes, sir? No, sagt sie.
Ja.
Und sie selber so, what the hell was I saying?
Er fragt ja dann auch nochmal, no? Und sie so, no. Ah, hier hat er einen Silver Gaze. Ihr gegenüber. Mm. Ah, I stand corrected. Okay.
His glare turned homicidal. No? Oh God. I didn't ask to be married to a stranger and shipped across the continent. I didn't ask to come to Tura. I didn't ask to be jailed in a wilderness treehouse. Those were decisions made for me by the whims of men. So you can threaten to take away my freedom all you want, but I will fight you every step of the way until my last breath, and I will not go quietly into a cage. Und dann ist sie so total aufgeregt. I wanted to take it all back. I wanted to say it all over again.
Und er ist ein bisschen vor den Kopf gestoßen, habe ich das Gefühl. Er war selber nicht so, was passiert hier gerade? Und dann sagt er erstmal gar nichts. Und dann meint er so ein bisschen defeated, so, why didn't you ask? Und sie so, was bitte? Und dann meint er noch so, haven't you been granted your every request. If you wanted to explore Ashmore, why didn't you ask? Did you ever stop to think that maybe the door to your cage has always been unlocked, Sparrow, and all you had to do was push it open? Und dann fragt sie sich so, was that really true? Could I have simply asked? Ja, ich habe immer wieder was bekommen, wenn ich Xavier gefragt habe und so. Und ich habe mir gedacht, willst du mich eigentlich verarschen? Du hast ihre scheiß Leiter abgehängt. In welcher Welt bitte hätte sie auf die Idee kommen sollen, dass ihr Käfig nicht abgeschlossen ist, wenn du jede Nacht ihre fucking Leiter abhängst? Worüber reden wir hier eigentlich?
Ich meine, das ist ja mega unsicher. Auch in welcher Welt kann sie auch sagen, hey, ich will morgen nach Ashmore reiten und er stellt irgendwelche Leute dafür bereit, sie in Sicherheit zu behalten oder nimmt sich die Zeit, während er nebenbei versucht, die Monster da zu bekämpfen, mit ihr dahin zu reiten. Das ist ja völliger Bullshit, als ob.
Gut, ich meine, da, wenn er das wirklich ernst meint, könnte ich mir schon vorstellen, dass er halt irgendwen, der gerade nicht gebraucht wird, abgestellt hätte, um mit ihr da hinzureiten, wenn es gerade nicht so gefährlich ist oder whatever. Aber dass sie da auf die Idee kommen soll, also how?
Ja, ich meine, wir haben nur 3 Jagdgruppen, weil man nicht mehr Leute hat. Weißt du, und dann sagt er, ja, du kannst dir natürlich unser Land bereisen und irgendwo hingehen, wo du möchtest. Wir sorgen auch noch dafür, dass du sicher bleibst. Naja, okay.
Man hätte vielleicht mal drüber sprechen können, wenn sie das Gefühl hätte, sie hätte drüber sprechen können. Sie fragt ja sonst alle Fragen, die sie fragen will. Aber ja, ich fand das dann ein bisschen sehr Delulu von ihm zu sagen, du hättest ja nur mal fragen müssen. So, nee, sorry, Kollege, du hast hier mit keinem Moment ihr das Gefühl gegeben, dass das was ist, was sie fragen kann und dass sie hier die Freiheit hat, irgendwo hinzulatschen. Mhm. Also sorry, wenn du ihr nachts die Treppe abhängst, dann kannst du nicht erwarten, dass sie fragt, ob sie ins Nachbardorf gehen
darf.
Ja, das
stimmt. Ja. Und deswegen sagt sie dann auch, I hate you. Er sagt, yes, you do, don't forget. Und sie sagt, never.
Never. Dieser Spruch, super. Ey.
Ja. Immer wieder kriegen wir den, ist großartig.
Da kommt auch der Reveal, dass er weiß, dass sie ihre Haare färbt. Mhm. Und dann hört sie auch auf,
ja,
damit.
Ja, voll gut.
Ja.
Ja, wir haben dann so ein One-Bed-Situation, die aber leider keine ist. Wäre ja auch zu schön gewesen.
You can either have the bed without the pillow or the floor with the pillow.
Ja. Am nächsten Tag findet sie eine Note von ihm und da war so, du meintest ja vorhin schon mal, da war es für mich unterstrichen, dass er der Prinz ist, aber jetzt war es einfach mit Ausrufezeichen und Unterschrift, weil seine Handschrift neat, clean, practiced und regal ist.
Fucking regal. Ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich sofort mein Handy in die Hand genommen und dir eine Sprachnachricht gemacht. Und dann lernen wir direkt von Kathleen, die witzigerweise auch gerade in Ashmore ist, mit wem man da alles hätte hingehen können, anstatt mit so
einem
Dicks zu reiten.
Stimmt.
Sagt sie so, as irksome as he is, it's wise to listen. He is sworn to protect you. Und sie so, Is he?
Ja, Mann.
What do you mean?
Naja, war ja klar, was ihr meint. Ich habe da einfach keine Sekunde dran gezweifelt. Dachte, ja, na klar, er hat ja den Eheschwur gesagt, er kann sie nicht verletzen.
Aber sie nicht verletzen und sworn to protect her, sind ja zwei Paar Stiefel.
Das stimmt. Ich fand es aber witzig, wie Catherine über ihn redet. As irksome as he is. Auch irgendwie süß, so dass die sich ganz vertraut sind, die beiden.
Ja, weil sie ist ja eine sehr alte Freundin seiner Mutter, wie wir später lernen. Ja, und ich habe gerade nur überlegt, sie ist ja in Ashmore, um was mit einer alten Flamme zu klären. Aber das kommt gar nicht mehr richtig vor.
Nee, ne? Ich dachte dann auch, das wäre Luella, aber nicht.
Ja, erst dachte ich, das wäre die Wirtin gewesen, aber dann dachte ich später, es sei Luella, aber ich glaube, das stimmt alles
nicht. Nee, die Wirtin stirbt ja dann.
Ja, das ist so.
Bei dem Barrywolf-Angriff.
Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade größere Probleme, wir werden nämlich von Barrywolves angegriffen. Und Odessa mit ihr Marginal Aim mit der Armbrust.
Die versucht's.
Schießt auf den Barrywolf.
Es gibt einen großen Kampf, sehr spannend.
Mhm. Auch sehr gut geschrieben.
Total. Ich muss auch sagen, dass mit den Monstern und allem und überhaupt die ganze Welt, ich habe ganz, ganz klare Bilder zu den Personen, zu den Orten, zu den Monstern. Das hat die echt richtig gut gemacht.
Ja.
Ja, und am Ende des Kampfes hätte sie noch die Möglichkeit, mit ihrer Armbrust den Guardian umzubringen. Und der sagt, do it.
Do it.
But she doesn't.
Aber er sagt dann zu ihr, guck mich an. Und dann sagt sie, als sie ihn anguckt, this isn't the same man. This man was a monster.
Sieht sie in seinen Augen.
Ja, und dann ist er weg.
Mhm.
Und dann kommt er nachts sturzbesoffen zu ihr und spilled the tea.
Lyssa!
Sparrow, you're a bird.
Ja.
I believe you can fly.
Warum nennst du mich Sparrow? Because you're a bird. Isn't it obvious? Of course.
Das stimmt mit den Monstern nicht. Lyssa?
Ja, stimmt. Oh Mann. Und dann fragt sie, weißt du, später im Verlauf, wenn sie an Lyssa, der so, wer hat dir davon erzählt? Excuse me.
You?
Ah ja. Aber es gab kein One Bed. Aber es gibt dann ein One Horse.
Und auch da passiert wieder Niente. Er sagt ja am Anfang noch so zu ihr, relax. Und sie so, I am relaxed. Sitzt da wie so ganz steif. Weil wenn ich mich jetzt relaxen würde, würde das bedeuten, dass ich mich an ihn anlehne. Und sie so, I am relaxed. Und er so, sure. Mhm. Aber dann schläft sie ja ein in seinen Ärmchen.
Ah, so gut.
Und dann wacht sie wieder auf und er hat so seinen Arm um sie, um ihre Schultern und sie will sich nicht bewegen und sie sind ganz nah und nur ein ganz kleiner Shift würde bedeuten, sie würden jetzt sich quasi schon aus Versehen küssen. Mhm. Aber sie sagt so, er müsste mich schon aus seinem Sattel schmeißen, um mich loszuwerden. Ich bewege mich hier keinen Zentimeter.
Wirklich.
Aber wie du so schön gesagt hast, da piekst dir gar nichts in den Rücken.
Das gibt's bei One Horse immer, dass ihr was in den Rücken piekst.
Nichts. Das gibt's auch bei One Bed.
Ja.
Gut, sie haben sich das Bett ja nicht geteilt.
Und da sagt sie zum ersten Mal so richtig deutlich, ne? Also sie hasst ihn und sagt, er ist so furchtbar, he's a thorn in my side, the sooner he was gone, the better. Und dann sagt sie aber, I need him to disappear for weeks and months and give me time to put my head and my heart back into place.
Oh.
Und das ist eine ganz andere Aussage. Zu sagen, ich will, dass er verschwindet, ist eine andere Aussage, als zu sagen, ich will, dass er verschwindet, dass ich hier wieder gerade denken kann.
Mhm. Sie sagt ja aber auch, there is a tether between us. Und dann aber auch wieder direkt dahinterher, why couldn't I feel this way for the man who claimed me?
Ja.
Oh, poor girl.
Ja, und dann reisen sie zum ersten Mal nach Elder. Und da lernt sie Evie richtig gut kennen.
Ja.
Und das ist richtig
süß. Das ist so süß.
Da fand ich ein bisschen, sie sagt ja, I'd never fallen in love with a person so fast. Und ich dachte ja, aber sie war doch noch gar nicht in love.
Sie ist ja in love mit Wenzel.
Ja, das war aber dann auch, weißt du, sie beschreibt ja auch, dass sie zum Beispiel keine Freunde hatte in Quentis.
Ja.
Und das ist so traurig, weil sie immer nur als Königstochter ausgenutzt wurde. Und jetzt haben wir hier diese kleine Evie, die ja gar nicht weiß, wer sie ist. Die nicht weiß, dass sie mit ihrem Papa verheiratet ist, die nicht weiß, was sie für einen Stellenwert hat und die einfach gerne Zeit mit ihr verbringt und ist irgendwie so süß. Aber ich muss auch sagen, die ist ja erst 4 Also, ich kenne mich ein bisschen aus mit Vierjährigen und finde Ivy ein bisschen zu smart.
Ja, ja, ich kenne ja auch diverse Vierjährige. Ich finde, sie wird ein bisschen eher beschrieben wie mehr so Richtung 6 Jahre alt, oder? Mhm. So vom Gefühl her, was sie auch alles macht. Aber I don't know, weil man muss ja auch mit bedenken, dass sie, glaube ich, viel früher schon zu diesen schulischen Sachen einfach hin erzogen wird und gar nicht so richtig Kind sein durfte.
Ja.
Von dem her habe ich mir das dann immer ein bisschen so erklärt, dass ich dachte, naja, durch diese Tutor-Sachen, die sie halt machen muss, die sie schon viel früher machen muss, als jetzt normale Kinder, sage ich jetzt mal. Aber ja, sie spricht auf jeden Fall und beobachtet ein bisschen above her age,
ja,
bracket.
Nicht schon sehr, sehr smart. Wir mögen sie sehr. Sie ist süß. Ja. Die ist richtig gut geschrieben, finde ich.
Voll.
Und die zeigt dir dann den Dungeon.
Die zeigt dir alles Mögliche.
Die Bücher. Irgendwelche Geheimverstecke, von denen sie eigentlich nichts wissen soll.
Sie zeigt ihr die Bücher im Dungeon, dann zeigt sie ihr noch, wie man im Dungeon Leute belauscht. Dann zeigt sie ihr nachher Luellas Geheimversteck, wo die Bücher später dann sind. Und das geheime Geheimversteck unter der Treppe von ihrem Notizbuch, Gott sei Dank, weil sonst wäre das jetzt lost.
Das stimmt.
Dann haut sie noch ab. Meine Güte, Mädel.
Ja, da verbringt sie relativ viel Zeit ja auch mit ihr alleine. Die anderen sind ständig weg, keiner ist da.
Mit Faze auch, ja.
Kathleen gibt ihr neue Bücher, verschiedene Bücher zum Lesen. Und dann kommt Ransom wieder, frisch rasiert, schenkt ihr ein Schwert.
Das finde ich so geil.
Sein Kinderschwert schenkt er ihr. Das ist das Schwert, was er als junger Mann hatte oder als Teenager.
Das habe ich gar nicht so mehr im Kopf, dass das ja seins war. Aber ja, eine Woche voller Schmerzen, ne?
Ja, das Training dann.
Ja.
Dann trainiert er die da eine Woche voller Schmerzen, voller Frowns und Scowls und dann sagt sie, it was the best week I'd had in a long time.
Oh, upsi. Aber ja, sie verbringt, er wartet ja immer an der Tür oben auf sie und Xavier ist halt immer bei Effie. Und da sagt sie auch schon, dass sie sich nicht vorstellen kann, die Leute aus Tura zu verraten. Und hinterfragt immer wieder Alessaria, was, wenn es gar nicht existiert?
Ja, und dann verbringt sie ja diese Zeit mit Ransom da und dann stellt sie auch mal Fragen, die Antworten bekommen. Und dann erzählt er ihr über Lyssa, dass es im Prinzip wie eine Infektion ist, dass wir nicht wissen, wo es herkommt, dass sie versuchen, indem sie die Monster, die davon befallen sind, zu töten, versuchen, die Verbreitung zu verhindern. Wir finden raus, dass er Lyssa hat, weil er von einem Barrywolf gebissen wurde.
Ja.
Und dass man es nicht heilen kann, stand jetzt laut der Woster. Und er im Prinzip sich zu den Monstern zählt und sagt, alle Monster müssen sterben.
Und er seine Leute ja dazu angehalten hat, ihn dann umzubringen, wenn er es nicht mehr unter Kontrolle hat.
Und dass sie ja dann zurückreisen könnte nach Quintus, um ihrem Vater zu erzählen, dass sie ihn umgebracht hat, so wie es ja ihr Auftrag wäre. Und sie so,
What do you mean?
Du weißt davon?
Ja, da kommt auch dieses mit dem eine Woche Fieber, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Und wo sie halt drüber reden, dass es echt schlimm wäre, wenn die Krux Lyssa kriegen, weil die ja eh schon so crazy sind.
Genau, weil ein Monster, was Lyssa hat, unterscheidet ein normales Monster im Prinzip durch die Bloodlust, die erfahren. Dass das normale Monster immer auch so wie Tiere in freier Wildbahn dann tötet, wenn es fressen muss. Und die richtig Spaß am Töten haben und am Jagen. Und so stellt man sich auch die Crux vor.
Ja, was ich da ja noch interessant finde, dass Ransom sagt, dass alle Könige von Lyssa wissen. Und dass Ramsay verbietet, dem Volk davon zu erzählen, um eine Panik zu verhindern.
Ja.
Und da ist so ein bisschen die Frage, stimmt es überhaupt? Wissen die wirklich alle davon? Und sie weiß es halt nicht, weil ihr ja nichts erzählt wird. Wir wissen ja auch immer noch nicht, was ihr Vater wirklich will aus Alessaria. Wobei Lyssa ja eigentlich kontraproduktiv wäre. Ist halt die Frage, warum interessiert es niemanden, dass es Lyssa gibt? Vielleicht denken die einfach alle nur, ja gut, solange das nur in Tura ist, interessiert mich das ja nicht. So wie das halt immer so ist mit Männern in Machtpositionen.
Ja, aber es ist ja wirklich die Frage, ob die das wissen, ne? Wenn das nur in Tura ist. So, aber ich meine, Tura geht jetzt mit den Informationen über sein Land ja auch nicht hausieren. Wieso kommt er da drauf, dass die das wissen?
Aber wieso sollte er behaupten, dass sie es wissen, wenn sie es nicht wissen?
Na, hat vielleicht auch was mit den ganzen Spionen zu tun, ne? Die scheinen ja alle überall Spione in den anderen Königreichen auch zu haben, dass irgendwie klar ist, dass sie es wissen.
Ja, und die Voster, das ist ja auch nochmal so ein Ding, die Voster haben ja Emissaries überall. Und die Voster wissen ja Bescheid. Das heißt, warum sollten die das geheim halten?
Hm.
Also ich dachte eher so, dass es quasi über die Voster halt quasi weitergegeben wird.
Ach so, na was die für Ziele haben, da bin ich ja auch noch gespannt. Da wissen wir ja auch noch gar nichts.
Ja, das ist the big auf question.
Welcher Seite die stehen.
Welche Agenda die verfolgen, was die alles wissen, was sonst keiner weiß. Oder wer noch so weiß, was die Voster wissen. Und ob die eigentlich überhaupt alle gemeinsam an einem Strang ziehen oder auch die untereinander vielleicht gar nicht so die gleiche Agenda haben.
Mhm. Das sind schön viele Fragen zum Schluss.
Die nehmen wir mit, wa?
Die nehmen wir mit. Das Erste, was wir in der nächsten Folge machen, ist zurück nach Triau reiten.
Mhm.
Wir machen jetzt hier Schluss.
Mhm.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Oder besucht uns gerne auf Instagram, schreibt uns Nachrichten, schreibt uns eure Ideen und Theorien bis hierhin. Wir freuen uns über alle Kommentare, über alle Nachrichten, die uns erreichen. Und hoffen, dass ihr schon in der Lage seid, Band 2 zu lesen.
Bis die Folge rauskommt, ja wohl hoffentlich. Und wir haben die bis dahin hoffentlich auch schon gelesen.
Ja. Wir nehmen noch eine weitere Folge auf. Widmen uns diesem krassen Ende. Werden über unsere Lieblingsmomente sprechen, über unsere Lieblingszitate und über Theorien, die wir haben für den nächsten Band.
Mhm.
Und freuen uns, wenn ihr da auch wieder dabei seid.
Instagram findet ihr uns unter @prologundpanikpodcast und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch tun, kontakt@prologundpanik.de.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.